Der Sneakpot ist zurück in New York und wir sind in einen Comedy-Laden gegangen. Dort im Keller erzählen wir euch von unserem aktuellen Film Is This Thing On? Mit mir hier, er hat Läuse auf dem Kopf und übt Queen-Songs auf dem Piano. Christoph Perner.
Das passt sogar bei uns in der Schule. Es gehen gerade Läuse rum. Wir mussten die letzten Tage überprüfen und berichten irgendwie schriftlich der Schule, ob unsere Kinder Läuse haben.
Mmh, also sehr passend. Traum.
Und nicht abgesprochen. Nicht abgesprochener Gag. Sehr gut. Sehr gut. Normal ist ja was genau andersrum.
Ja, genau. Und unser ID-Bus-Fahrer, der heute Abend auf der Bühne performen wird, Robert Krüger.
Ich habe einen Minivan gekauft. Ja, und dann hätten wir natürlich noch Stefan Giesbert, der keine Ahnung hat, dass er die ganze Zeit diesen Hund auf dem Arm hat.
Hä, welchen Hund?
Guten Abend.
Das war die Bradley Cooper-Figur, die auf dieser einen Party so betrunken rumgelaufen ist und die ganze Zeit diesen Hund rumgetragen hat. Dann sagt er irgendwann, I had no idea, I had the dog. Irgendwie, oder so, I was carrying this dog around. Irgendwie sowas.
Okay.
Weil er mal wieder irgendwie ein bisschen zu druff war.
Ja. Ja, das ist schon wieder an mir vorbei geschwungen. Der Bob ist zurück.
Guten Tag. Jetzt hätte ich Dänisch antworten müssen, gell? Meine Frau hat jetzt angefangen, im Urlaub Dänisch auf Duolingo zu lernen und dann irgendwie so, wenn das erste Mal so klar wird, dass da jedes D in L ist und das alles einfach immer noch
das sind keine L's. Das ist ein anderer Laut.
Ja, aber so ähnlich wie ein L.
Das macht es nicht einfacher, ja.
Ja, und da hat sie dann irgendwann gesagt, fucking no way, was ist denn dieser Sprache kaputt?
Ich versuche. Ist lustig, meine Frau lernt gerade Schwedisch, weil irgendwie ihr Chef aus Schweden kommt und sie der Ansicht ist, jetzt muss sie mal ein paar Brocken Schwedisch werfen können. Und jedes dritte Mal, wenn sie da irgendwie was gelernt hat, das ist so eine lustige Sprache. Die sind so lustig, die sagen so lustige Sachen, da freut sie sich immer drüber.
Überhaupt nicht lustig.
Da sag ich, da muss man zum Christoph gehen, der kann das mitempfinden.
Aber das ist sehr gut, so ging das bei mir auch los, genau. Das war ja ganz ähnlich. Als meine Schwester in Norwegen war, habe ich auch gedacht, ich lerne mal Norwegisch, damit ich ein paar Brocken kann.
Ja. Ja,
das sind wir jetzt.
Jetzt schaust du Filme auf jetzt. Norwegisch.
Oh, genau, und bereite mich auf das nächste Semester Althochdeutsch vor.
Ach.
Das wird super. Freue ich mich schon drauf.
Hier in Würzburg?
Ja, natürlich.
Würzburg, oh. Klar. Schau einer an. Naja, sehr gut.
Ich dachte ja, dass ich mal wieder eine gotische Auffrischung bräuchte. Und jetzt habe ich beim Sommerfest erfahren, dass Althochdeutsch dran ist, was ja nicht so weit weg ist von gotisch. Und das passt gut.
Okay, bis wir dann den ersten Film auf Althochdeutsch schauen.
Ich glaube nicht, dass es welche gibt.
Fasst uns vielleicht Bob erstmal Is This Thing On. Ich finde es ganz schön ein Zungenbrecher.
Ja, das ist total
zusammen.
Schlimm. Zwei Wörter mit TH hintereinander, das ist.
Ja, und dann noch immer noch S auch dazu.
Ja.
Also STH. Ja, bitte.
Gut, also dann ist das Ding hier an. Klopf, klopf. Hello, Is This Thing On? Ist ein Film von und mit Bradley Cooper, wobei er nicht die Hauptrolle spielt, sondern nur eine Nebenrolle. Die Hauptrollen haben Will Arnett und Laura Dern und die spielen ein Ehepaar, das faktisch zu Beginn des Films gerade, ich glaube indirekt mehr oder minder in der Eröffnungsszene, zu dem Agreement kommt, dass diese Ehe offensichtlich, also sollen wir das beenden? Ja, so ungefähr ist der erste Dialog, den man so mehr oder minder mitkriegt. Und dann sich eben in dieser Lage befinden, dass sie, also Laura Dern, die Schauspielerin, ist 59. Will Arnett, weiß ich nicht irgendwie so grob vom Alter her wie wir. Und so sollen sie, glaube ich, auch in den Rollen so ungefähr sein. Er ist 1970 geboren, also auch ähnlich alt. Das heißt so, man ist im fortgeschrittenen Erwachsenenalter, die haben auch ein Kind, zwei Jungs, und sind jetzt getrennt und finden beide sich in dieser Situation. Ja, erstmal natürlich gewissermaßen der Boden unter den Füßen geht ein bisschen weg, weil man natürlich mit der Situation jetzt nicht so richtig fest drin steht im Leben. Und beide fangen dann an, ein bisschen zu suchen, wie definiert man denn die eigene Identität jetzt weiter neu? für Will Arnett bedeutet das, dass er irgendwie durch einen völligen dummen Zufall, weil er kein Geld dabei hat, in einem Comedy-Club so einen Open-Mic-Night-Abend auf die Bühne sich stellt und so ähnlich wie bei Marvelous Mrs. Maisel seine aktuelle Situation dieser Trennung versucht, komödiantisch zu verarbeiten, indem er das diesem Publikum, diesen 12, 15 Hansels, die da in dem Club sitzen, erzählt und das dann im weiteren Film so ein bisschen wie zu seiner Therapiestunde macht, dass er irgendwie versucht, das humoristisch aufzuarbeiten und da wie so ein bisschen ja, ich will nicht sagen neuen Sinn im Leben, aber zumindest ein Ventil zu finden, wie er damit umgehen kann. Die Laura Dern-Figur ihrerseits erinnert sich irgendwie an Sachen, die sie vor ihrer Ehe gemacht hat und versucht halt auch zu gucken, was habe ich denn über hier das Haus und Muttersein auch noch so in meinem Leben, wo ich irgendwie mein Selbst finden kann. Und was der Film ganz gut hinkriegt, oder da können wir vielleicht drüber diskutieren, wie ihr das gesehen habt, ist, dass das nicht, also ich empfand es als relativ erwachsen, wie damit umgegangen wird. Also die Art, wie der Film das zeigt, versucht nicht irgendwie billige Gags zu machen, so wie jetzt Stand-Up-Comedy das vielleicht manchmal macht. Der Film versucht das mit dem Thema nicht zu machen. Und die einzige bisschen überdrehte Figur ist, glaube ich, tatsächlich einer der Kumpels dieses Paars. Die haben halt so mehrere andere Pärchen, mit denen sie befreundet sind. Und dort wird einer der Männer, ist von Bradley Cooper gespielt, ist so ein Künstler-Theater-Typ und der ist öfter mal ein bisschen daneben.
Und das ist so ein bisschen total nett formuliert.
Die einzige Comic Relief-Figur, die so ein bisschen unernster daherkommt. Ansonsten ist es eigentlich, fand ich, sehr erwachsen geraten, dieses Machwerk. Wie fandet ihr den?
Christoph, möchtest
du mal, Stefan?
Oder ja?
Nee, fang du an.
Also ich muss sagen, ich habe mich vorher drauf gefreut. Ich hatte aber auch ein bisschen Angst, weil ich so dieses Scheidungsfilmthema schätze ich nicht so gerne, schaue ich nicht so gerne, hat man, glaube ich, auch schon das ein oder andere Mal hier thematisiert.
Bist du da vorbelastet in irgendeiner Form oder möchtest du da nicht drüber reden oder warum ist das so?
Nee, aber irgendwie mich nervte, also ich habe das, also bei uns in der Familie ist das jetzt nicht groß Thema. Also weder meine Eltern noch irgendwie Geschwister, dann ein bisschen entfernter. Natürlich gibt's auch Beziehungen, die nicht halten. Aber irgendwie ist es so, nö.
Es hat kein Feel-Good-Thema.
Ah, nee, das nicht, nee.
Genau.
Und man ist natürlich selbst als Verheirateter, gerade in dem Alter, schon thematisch irgendwie nah dran. Also das ist schon
Wahnsinn, weil das auch, ist jetzt nicht ganz unser Alter. Die sind noch mal 10 Jahre älter, aber so grundsätzlich, die Kinder sind ein ähnliches Alter, ne? Also wenn einen das jetzt selber betreffen würde, würde man sich mitten in dem Film wiederfinden.
Genau. Und genau. Das ist eben, dass wir auf irgendeiner einsamen Insel stranden und uns mit unserem scheißigen Chef auseinandersetzen müssen, ist halt nicht so, das kann man leichter abstrahieren, gell? Als das hier.
Ja, und ich neige ja eh bei Filmen dazu, das irgendwie immer irgendwie auf mich zu beziehen. Und dann ist sowas dann natürlich unangenehm. Und ich hatte einfach gehofft, dass er ist in New York, läuft durch die Straßen, geht in diese Comedy-Clubs und performt da und, weiß ich nicht, arbeitet an seinem Stand-up-Ding und so weiter, dass das der zentrale Punkt des Films ist. Aber irgendwie war ja dann doch die Beziehung und wie die beiden drauf schauen, wie die Kinder drauf schauen, wie die Eltern drauf schauen, wie die Freunde drauf schauen, wie die halbe Welt drauf schaut, wie hier, wie heißt der, Peyton Manning drauf schaut.
Was? Peyton Manning?
Peyton Manning, ja.
Das,
doch, das war der Typ, den sie da trifft, der ihr
wirklich Peyton Manning?
Ja, das war Peyton Manning. Total geil.
Ich hab jetzt, gejubelt. Wo du sagst, ich hab das gejubelt. Ist ja krass, ich habe die ganze Zeit gedacht, woher kennst du diesen?
Ja, ich habe auch gedacht, ich kenne dich, aber ich dachte, das ist irgendein Nebendarsteller-Typ.
Das war Peyton Manning. Und das Geile ist halt, was er zu ihr sagt, so super einfühlsam, so, boah, deine Sportkarriere ist vorbei, du warst richtig groß, du warst super. Ach, und jetzt stehst du außen am Rand und schaust zu. Das ist quasi das, was, also ich glaube nicht, dass er irgendwie ein Problem hat, mit auf seine Karriere zurückzublicken. Er hat eine großartige Karriere gehabt. Ich glaube, er ist jetzt im Kommentieren, der macht ja mit seinem Bruder da so Shows.
Ja, vor allem hat er im Männersport halt, ja. Also er ist halt Multimillionär im Gegensatz zu einer Frau, die fürs amerikanische Volleyballteam gespielt hat. Das ist schon ein Riesenunterschied.
Auch, genau, also genau, der hat unendlich viel Geld vermutlich. Aber trotzdem, wie er so einfühlsam mit ihr über dieses Gefühl, jetzt nicht mehr dabei zu sein, geredet hat, habe ich gejubelt, fand ich richtig, richtig gut.
Habe ich nicht mitgekriegt, aber ja, es ist sehr lustig.
Ja, okay. Und so.
Stimmt.
Also ich erkenne ja sonst niemanden, Szene, aber Peyton Manning erkenne ich dann.
Ich habe die ganze Zeit in dieser Szene nur versucht zu lesen, dass er nicht weiß, dass sie getrennt ist. Ist das vorgeschoben? Weiß er es ja, in Wirklichkeit
war
doch?
War unklar.
Also ist er wirklich klar. Nur da wegen dem Training oder versucht er sie flach zu legen? Das habe ich versucht, so zwischen den Zeilen rauszulesen und habe mir die ganze Zeit gedacht, er ist so ein viel schlechterer Schauspieler als Laura Dern, aber das ist halt auch wahnsinnig schwer, besser zu sein als Laura Dern.
Also bitte.
Er ist aber kein Schauspieler, wie sich rausstellt.
Ja, eben, genau. Und das war nur so, was mir aufgefallen ist, dass ich so dachte, ah ja, weiß ich jetzt nicht. Aber diese ganze andere Ebene, die du gerade erklärt hast, so komplett über mich drüber geflogen.
Fantastisch. Das fand ich, also. Und dann gehen sie ja danach in diesen Comedy Club und dann passiert das, was da passiert und so.
Wobei, da hatte ich auch das Gefühl, das wird jetzt gleich ganz fremdschämig und es wurde gut gelöst.
Ich fand's geil. Leider waren das auch die einzigen richtig guten Szenen für mich in dem Film. Ich habe mir sonst sehr schwer getan, diese dauernden Diskussionen. Ich mag's, wenn dann vier Leute auf einmal durcheinander reden und jeder mal schreit noch irgendwo. Natürlich ist das, so ist das, wenn man, weiß ich nicht, mit Freunden unterwegs ist. Alle reden mit allen und irgendwie geht's immer hin und her. Aber mich nervt das, wenn es dann einfach nur Gelaber wird und nicht vorangeht. Das hatte ich in vielen Szenen das Gefühl, dass sie zu lang sind. Das ist einfach, boah, jetzt drehen wir hier noch eine Runde und ja, komm auf den Punkt, komm.
Obwohl es dann zum Teil auch sehr kunstvoll war. Also diese eine Szene, wo die in dem, sind die da beim Spielnachmittag? Oder?
Die sind bei so einem Spieleabend, als sie gemeinsam irgendwie so einen Urlaub machen. Ne?
Die machen Wochenende weg.
Eskaliert es und die wird dann schlechte Stimmung und so. Und er stürmt dann raus und stürmt durch den Gang und stürmt in seinen Auftritt rein.
Auf die Bühne. Also
so ein Schnitt. Oder so ein Kamerafahrt. Ja. Mit so einem Szenenwechsel war, das war ziemlich cool gemacht, also sehr kunstvoll eigentlich. Das hätte ich mir manchmal mehr erwartet, das, wie du ganz richtig sagst, so manchmal war es zu lang einfach.
Ich hatte ganz oft den Eindruck, dass, ich weiß nicht, habt ihr Arrested Development gesehen?
Nee.
Nee. Nee.
Ist eine Serie, mit der, die ich sehr gefeiert habe und mit der Will Arnett berühmt geworden ist. Mittlerweile macht er ja viele Sachen, vor allen Dingen, wofür man ihn, glaube ich, aktuell kennt, ist, dass er die Stimme vom Lego Batman ist. Aber er hat halt ganz viel Voice-Work gemacht und ansonsten halt auch so Comedian-Sachen und Fernsehserien, aber mit Arrested Development, mit diesen 6 Staffeln, ist er halt berühmt geworden. Und da ist auch ganz, ist natürlich auch Comedy, aber eine ganz andere Art von Comedy, eine sehr viel nicht so fest in der Realität verankerte Art von Comedy, sondern da ist alles immer 3 Level over the top. Aber da ist auch ganz oft solche Szenen, wo so eine ganze Familie in einem Raum ist und alle reden durcheinander. Und genau das, was du gerade beschrieben hast, Stefan, das ist genau ganz, ganz oft in Arrested Development, da dann halt mit richtigen Pointen, die so auf Wirkung geschrieben sind, dass du da jetzt am Ende dann auch den Knall hast, wo du dann ordentlich lachen kannst. Aber diese Art, dass mehrere Leute durcheinander reden und das hat so eine gewisse Choreografierung, die man schon bemerkt auch, dass die Leute irgendwie in gewissen Arten aufeinander reagieren, aber trotzdem irgendwie reden sie alle gleichzeitig und trotzdem hat es so ein, man merkt, dass es nicht Zufall ist, ja, sondern das ist schon alles geschrieben und hat eine gewisse Wirkung, aber diese Art, das so zu machen, diese Inszenierung, das kam mir sehr Arrested Development mäßig vor an manchen Stellen. Ich weiß nicht, ob das Will Arnett einfach so mitgebracht hat, weil er das so kann. Oder ob das Bradley Cooper ihn deshalb besetzt hat, weil er das so haben wollte. Oder also schwer zu greifen, aber den Eindruck hatte ich manchmal. Aber ich fand es, diese Art, wie das, also das eben in dem Alter sich zu brennen. Und dann, klar, dann kann das mit sehr viel Emotionen einhergehen und man hasst sich und Rosenkrieg und so weiter. Und Anwälte und das Ganze. Man kann aber auch vielleicht sagen, naja, jetzt müssen wir auch mal erwachsen sein und müssen mal drüber nachdenken, was bedeutet das Thema Co-Parenting, was bedeutet das für die Kinder, wir müssen uns jetzt hier nicht anschreien, wir können ja einfach auf einer sachlichen Ebene auch feststellen, das funktioniert hier nicht mehr und jetzt lass mal organisieren, wie unser Leben weitergeht, weil die Kinder schweißen uns ja schon irgendwie zusammen und wir kommen ja da so nicht dran vorbei und miteinander umzugehen und wie organisiert man das, was hat das für Reibungspunkte und gleichzeitig eben zu merken, meine Güte, mein Leben war da relativ fest drin reingeschraubt in diese Ehe und in diese Art zu leben, so mit Frau und Kindern oder Mann und Kindern. Und wer bin ich denn jetzt, wenn das weg ist? Wo ist denn meine Identität? Und da eben das zu erforschen und natürlich es ein bisschen lustig zu machen auf der einen Seite und ein bisschen diese sehr unterschiedlichen Herangehensweisen zu beleuchten, wie die beiden das machen. Das ist jetzt, natürlich macht nicht jeder, der so sich trennt. Der Vater von ihm sagt es ja auch, it's a fucking midlife crisis, get a motorcycle. Also mach das doch so, wie alle das machen. Ja,
ah, genau, das war's, was ich mir eigentlich aufschreiben wollte. Stefan ist mit seinem Motorcycle unterwegs.
So, nicht jeder rennt halt hin und geht in den Comedy Club und stellt sich auf eine Open Mic Night. Sondern man kauft sich halt dann ein Motorcycle und keine Ahnung. Ich fand das schön, dass es so ein bisschen beleuchtet wurde, wie sich das möglicherweise anfühlt und dieses Gefühl, was darüber kam, auch wenn ich selber noch nicht in der Situation war, zum Glück, aber bevor ich meine Frau geheiratet habe, waren wir auch mal getrennt und sind dann wieder zusammengekommen. Und wir sind auch in der Zeit, in der wir getrennt gewesen sind, immer Freunde gewesen und dann irgendwann wieder ein Paar geworden. Und insofern, vielleicht trifft er mich deshalb mehr, als er vielleicht andere Leute trifft. Weil ich das...
Ja, ich habe da auch dran gedacht, ja.
Weil ich das wieder erkennen konnte, wie man halt, wie wir damals auch beschlossen haben, zu sagen, gibt's keinen Grund für Krieg in dem Sinne, ja, weil damals hatten wir noch keine Kinder, wir hätten auch einfach sagen können, okay, tschüss, schönen Tag noch, seh dich nie wieder. Das hat aber für uns beide nicht funktioniert und irgendwann ein paar Jahre später haben wir auch gemerkt, dass da Gründe dahinter liegen. Ja, und ich mochte den. Und ich mag auch diese Darstellung dieser Nightclub-Comedies-Open-Mic-Szene. Waren auch ganz viele echte Comedians übrigens, die anderen Dudes, die er da so kennengelernt hat. Amy Sedaris ist da wahrscheinlich die berühmteste davon, eine von den Frauen, die da immer irgendwie an diesem Tisch gesessen haben und das mit ihm da so alles abgekaspert haben, wie er da jetzt sein Comedy-Ding organisieren soll. Auch die, mit der er dann im Bett gelandet ist, die ist auch eine Comedian. Also da haben sie genauso, okay, wie sie Peyton Manning rausgesucht haben, haben sie da auch echte New Yorker Comedians genommen, um die Rollen zu besetzen.
Woher kennst du die?
Bei manchen habe ich es recherchiert, aber der Auslöser war, dass ich ein Gesicht erkannt habe. Der eine Typ, der einmal nach ihm auf die Bühne geht, da dachte ich, den kenne ich. Ich
glaube, von dem habe ich schon mal einen
Auftritt gesehen. Ja. Und dann habe ich kurz gegoogelt und dann.
Dieser alte, gell?
Dieser ältere, genau. Ja. Weiß seinen Namen jetzt gerade nicht, und dann muss ich die Liste anklicken, dann fällt er mir wieder auf. Und da habe ich dann angefangen zu gucken und habe festgestellt, oh, okay, die anderen auch. Es ist. Jetzt ist der Liste hier irgendwie gerade nicht.
Dave Attell
ist. Genau, der war's.
Ich dachte, das ist ein Country-Sänger oder. Nee, wird wohl Comedian sein.
Ja, Dave Attell.
Ja. Also, ich gehe dabei einigem mit, was du sagst. Ich fand aber schon, dass auch, also erst einmal fand ich die Comedy ganz furchtbar. Also das fand ich, gut, das ist Geschmackssache. Ich fand schon Miss Maisel nicht lustig, aber das
ist halt also Open Mic Night, ne? Da stehen jetzt nicht die poliertesten Programme von den besten Künstlern auf der Bühne. Das ist schon ein Konzept.
Es war halt gar nicht lustig. Also es war halt wirklich, der stellt sich da hin und kann ja nicht mal reden eigentlich. Und
die erste
Stammel war schmerzhaft, aber das sollte auch so sein, glaube ich. Ja. Stammel dann vor sich hin und
diese Stille. Der Film hat auch die Musik ausgemacht und das Licht ausgemacht. Dann war einfach, er sagt irgendwas und es ist einfach absolute Stille im Kopfhörer. Und du denkst dir so, oh, wie furchtbar muss das sein, wenn du da oben
stehst. Aber auch später bei den Auftritten, wo dann die Leute ja sogar jubeln, wo ich mir dachte, so, okay, die jubeln bei jedem Scheiß, was er sagt. Also es ist wirklich, ich fand's gar nicht lustig, aber, oder so gut wie nicht lustig, oder ja, so Mann. Ein schlechter Dad-Joke am Ende, wo ich auch dachte, ja, okay. Ich meine, der war auch lustig, ja, aber es war halt ein ganz alter Dad-Joke. Naja. Womit ich mich eher, also, ich habe ein bisschen gebraucht, um mit dem Film warm zu werden. Also, das war schon, gegen Ende wurde es dann. Also, da war ich dann ein bisschen versöhnt, weil dann eben auch mehr diese Beziehungssache im Mittelpunkt stand und so und Beziehungsarbeitssache und eben vielleicht, weil ich da dann erst verstanden hatte, dass es eben wirklich nicht um seine Comedy-Karriere geht, sondern
im Moment, wo du den Film besser findest, wird er für mich schlechter.
diese Comedy-Sache wollte ich nicht sehen. Aber in dieser Beziehungsgeschichte, da fand ich halt manches auch ein bisschen, ich will nicht sagen vereinfacht, Aber es wurde schon einiges auch arg ausgeblendet, gell? Also auch wie das dann am Ende hingebogen wird, wo ich mir dachte so, pff, okay, ja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Also es war so, ja, das habe ich nicht gefühlt. Also das war so, das habe ich bei euch damals mehr gefühlt, Bob. Also ja, weiß auch nicht. Und ich fand, dass sie halt zum Teil auch echt Drama Queen Elemente hatte, wo auch
die Laura
gar nicht drauf. Ja, fand ich schon.
Fand ich nicht. Fand ich erstaunlich. Fand ich an manchen Stellen dachte ich, okay, hätte ich jetzt mehr Drama erwartet.
Nee, also bei manches, was sie getan hat und was sie gesagt hat, hat mich doch etwas getriggert, weil ich ich auch mit einer großen Drama Queen zusammen war. Also und da war einiges, wo ich mir dachte so, okay, das müsste ich
das
hinnehmen. Also,
das mit dem Foto hat mich auch, das fand
ja,
ich Drama.
Ja, genau, zum Beispiel das.
Ja, da bin ich bei dir, das war nicht Drama Queenig, weil, aber sie hat dann immerhin am Ende dieses Gesprächs auch eingesehen, dass er...
Sie hat abschätzig gesagt, naja, es war gut gemeint.
Also, ja, okay, das kann man...
Wow.
Das kann man aber auch lesen als, ich bin immerhin noch in der Lage, hier nicht nur rot zu sehen, sondern deine Perspektive zumindest zu verstehen, was du gemeint hast und auch wenn ich es vielleicht nicht so fühle.
Ja, aber das vorher war schon, wo ich mir dachte, nicht cool. Also, was soll das? Und dass er dann halt darauf im Endeffekt, naja gut, er hat darauf reagiert. Das war sogar ganz cool, wie er darauf reagiert hat, aber hat mir einiges...
Das war lustig, das dann auch aufgehängt wurde. Schön. Ja. Wenn die Kamera irgendwann mal so beiläufig dran vorbei am Schluss.
Ja, genau. Ja, aber also insgesamt wird es für mich da dann interessanter. Also die zweite Hälfte vom Film. Also, aber die erste Hälfte vom Film war, fand ich schwierig.
Ja, ich mag ja Comedies, Stand-Up-Comedy und ich mag auch so Stand-Up-Comedy behind the scenes total gerne und ich fand diesen Blick auch wirklich schön, wie die sich da treffen und gegenseitig quasi Mut machen und gar nicht so eine Konkurrenzsituation haben, sondern sich so auch dem Neuen quasi, der da reinkommt und ihm vielleicht mal die Auftritte streitig machen könnte irgendwann, wenn er gut wäre. Aber trotzdem haben sie so eine supportive Environment so erstmal gehabt am Anfang. Klar, später, es sind alles Comedians, später roasten sie sich dann da schon auch ein bisschen, aber ansonsten ihm auch so ein bisschen erzählen, so ja, du musst dies machen, du musst das machen und so läuft das hier und ich gehe dann mein Set irgendwie 5-mal am Abend proben und so. Den Blick fand ich total cool.
Das fand ich auch super spannend, so dieses, ich mache das gleiche, weiß nicht, 10 Minuten, 5-mal hintereinander, um es wirklich richtig hinzuschrauben.
Ja.
Also sowas, genau, gern mehr.
Aus solchen Überlegungen raus habe ich ja auch damals dieses Jerry Seinfelds Comedians in Cars Getting Coffee so geliebt, weil da halt zwar klar mit dem Bewusstsein, das wird hier alles gesendet und so, da wird man jetzt nichts Privates ausplaudern in dem Sinne, aber so dieses, wenn Comedians zusammenkommen, es gibt ja auch so ein Video, wo irgendwie Ricky Gervais, Chris Rock, Jerry Seinfeld und noch irgendwer, Louis C.K. oder so, in so einem Raum sitzen und sich gegenseitig irgendwie und wenn die dann so ins Inside Baseball kommen, sowas sehe ich eigentlich total gerne und trotzdem bin ich bei dir, Christoph, dass ich in diesem Film hier das Gefühl hatte, sobald der Film dieses Comedy-Teil verlassen hat und in das Beziehungsthema rübergekommen ist, fand ich den Film wieder besser, obwohl ich das andere so liebe. Und ich muss auch sagen,
es war so ein bisschen Vehikel, diese Comedy-Sache.
Und für die Vehikelhaftigkeit haben sie den Aspekt des Films nicht ernst genug genommen. Und da würde ich sagen, hat Mrs. Maisel das besser gemacht. Weil bei Mrs. Maisel haben die Sachen ein bisschen größeren Platz gehabt. Und speziell in der ersten Staffel, wo sie da so neu ist, was ja genau die Phase ist, die wir hier auch sehen, haben die Sets von Mrs. Maisel, die waren auch lustiger. Da haben die Gags gezündet. Das war, das, was sie da gemacht hat, war witzig. Und das war hier so, wie du sagst, ein paar davon, am Anfang bombt er, das ist auch okay, das ist zu erwarten. Aber dann später, wenn er dann anfängt, Erfolge zu haben, Lacher zu generieren, dann sitzt man vorm Fernseher und wie du sagst, also, ja, so richtig lustig war das jetzt nicht, ja. Und Maisel hat da schon irgendwie in 30 Sekunden mal drei Punchlines rausgehauen und die waren besser.
Es ist eigentlich traurig, midlife-crisig. Und das kommentiert er ja sogar gegenüber seinem Vater. So, der ihm irgendwie sagt, du musst mir Witze erzählen. Und er sagt, naja, vielleicht nächstes Mal einen.
Ja, genau. Ja. Ja, gut, das war aber auch nach dem Set, wo er das Publikum eigentlich nur als Therapeuten missbraucht hat und einfach nur auf der Bühne.
Was er immer so macht.
War das nicht alles so? Ja, das fand ich auch ja, so ein bisschen. Immer so.
Aber dieser eine Auftritt war ja komplett ungeskriptet. Da hat er ja nicht irgendwie versucht, einen Gag zu machen, sondern ist einfach hingegangen und hat sich ausgeheult. Ja. Die anderen waren ja schon eher so, ich erzähl mal was und versuche es ins Lustige zu drehen. Gelingt nicht immer, aber war durchaus die Intention. Bei dem einen Auftritt war es ja nur ein, ich kotz mich jetzt aus, ihr seid jetzt meine Therapiestunde, und da hat ja auch keiner gelacht. Das war ja die, nachdem er da rausgestürmt ist.
Ja.
Ja, aber insgesamt doch irgendwie sehenswert, irgendwie netter kleiner Film, und ich finde, Bradley Cooper soll weitermachen mit Filmen machen, da kommen bestimmt noch gute Sachen, wenn er das tut.
Ja, das kann schon sein. Mhm. Ja, er hat dann schon das richtige Gefühl. Also es ist nicht völlig verschenkt, so ein Film, aber vielleicht ein bisschen weniger Gelaber wäre ganz gut.
Ja, oder straffer geschnitten. Also vielleicht braucht er dann jemand, der ihm einfach sagt, so ja, ziemlich cool, aber wir schneiden mal, weiß ich nicht.
Noch 20 Minuten raus.
20 Minuten, genau. 20 Minuten weg. Irgendwas, eine Storyline, die es nicht trägt oder sonst irgendwas.
Das hätte vermutlich der Sache gut getan. Der war jetzt 2 Stunden lang, 2 Stunden 2 oder sowas.
Ja.
Ja, war ich dabei.
Ja, zog sich. Also es ist so.
Wie haben euch die Bilder gefallen?
Gut, ich fand's krass nah dran. Also ja, gerade auf der Bühne oder so.
Danke, dass du das sagst.
Aber ich habe irgendwo gelesen, dass da ja, wohl.
Ego-Perspektive zum Teil, gell? Wo sie irgendwo lang gehen und Ego-Perspektive.
Ja, ein, zwei Mal ist es auch so. Aber ich meine, gelesen zu haben auf der Bühne, da sei Bradley Cooper wohl selber mit der Kamera irgendwie auf der Bühne rumgeturnt, um so nah ran zu sein, wie es möglich ist. Also um einfach dieses nah dran Gefühl wirklich zu übertragen. Und wenn er das so will, ich weiß nicht, ob es mir gefällt.
Nee,
ich fand es ein bisschen trieben.
Ja, ich fand auch, dass es unangenehm nah dran war. Und ich habe das nur, in Anführungszeichen, oder was heißt nur, ja, auf dem iPad geguckt. Wenn ich mir vorstelle, du sitzt im Kino, dann erschlägt dich das
doch, oder? Der Schweiß läuft durch die ersten 5 Reihen gefühlt.
Ja, so ungefähr. Also das war, ich fand das schon auf dem iPad, das nur so vor mir auf dem Tisch stand, fand ich das so, kannst du einen halben Schritt zurückgehen? Es ist mir zu dicht im Gesicht von der Person.
Und ich finde, das nimmt halt den Raum raus. Also, weißt du, bei diesem Stand-up, also für mich wäre die Belastung, in den Raum reinzuschauen, wo halt die Leute sitzen, die jetzt von mir erwarten, dass ich da oben stehe und lustig bin.
Aha.
Und dadurch, dass aber nur er gezeigt wird, ist der Raum halt weg. Also man hört ihn, aber so.
Auch ziemlich muted, stimmt. Selbst wenn die lachen, ist das Lachen leise gewesen.
Genau, ja. Aber es irgendwie ist da nicht dieses. Man schaut in den Raum, wo echte Menschen sitzen, die einen, also so anfänglich vielleicht erwartungsfroh oder neugierig oder dann auch verärgert oder belustigt oder mit irgendeiner Reaktion anschauen. Und das fehlt halt komplett.
Ja. Den Ton fand ich aber geil. Also die Musik. Es gibt irgendwie so diese eine Szene am Anfang des Films, wo die seine Kinder irgendwie Under Pressure von Queen und Bowie üben. Und immer nur diese Baseline.
Oh, hätte ich das gewusst, da hätte ich den Bass angeschlossen. Da hätten wir das die komplette Aufnahme durchspielen.
Und diese Dröhnigkeit von so halb instrumentierten Musikstücken, die behält der Film dann ganze Zeit lang bei. Es gibt so ein paar andere Szenen, immer wenn der Druck gerade auf ihm so lastet oder auf ihr. Es gibt so mehrere Szenen, wo die irgendwie so under pressure sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Und Da macht der Film öfter mal so Musik, die so halb fertig, halb komplett instrumentiert ist und nur so ein oder zwei Instrumente, die so rumdröhnen irgendwie und das teilweise schon so, also das geht dann so richtig in die Ohren rein, dass es so, dass ich kann den Dialog kaum noch hören, weil es die Musik, die Macht überträgt dieses Under Pressure Gefühl so auf einen selber, auch wenn es manchmal dann andere Songs sind. Der Film endet ja dann auch mit Under Pressure.
Sehr schön auch, ja.
Das fand ich sehr schön gemacht, ja. Auch wie es dann übergeht von denen, die es in der Szene singen zu dem Original von
geht schon sehr ans Herz. Übrigens, tatsächlich kann ich das sehr gut nachvollziehen, dieses Thema, es wird ein Musikstück geübt irgendwo im Haus und es ist irgendwie nur so halb zu erkennen oder es ist immer, man kennt das Lied und dann biegt es irgendwie anders ab, was einfach daran liegt, dass das Kind ein Instrument spielt, was nicht die erste Stimme spielt, sondern die zweite. Das macht ja meine Tochter auch. Mhm. Spielt ja Euphonium. Und als ganz häufig man denkt, nein, da geht's doch hoch, warum spielst du denn da runter? Ja, weil es halt die zweite Stimme ist. Das ist ziemlich verstörend.
Ja. Ja, und Under Pressure passt ja auch inhaltlich ganz toll.
Total.
Ja. Zu dem Ende von dem Film, das war sehr, sehr schön gemacht.
Gut. Ja diesen wunderbaren Dad-Joke, der leider nicht ins Deutsche zu übersetzen ist. Can you perform under pressure?
Na,
nein, aber ich finde es ziemlich gut in Bohemian Rhapsody.
Warte, ich drück schnell die Kapitelmarke,
dann haben wir das auch erledigt. Ja gut, lasst uns da mal einen Knopf dran machen. Hat noch was sonst?
Ja, ich hätte noch eine Frage von euch. Wer von euch würde hier Stand-Up?
Ein ID-Bus kaufen,
ID-Bus machen?
Mit Life-Crisis.
Ich kaufe Rennräder, wenn ich mit Life-Crisis... Nee.
Ich würde mir eine Harley holen. Ich habe das vor Jahren schon mal auf Mallorca ausprobiert. Sneakpot hat berichtet. Ich bin bereit.
Nee, wer würde... Also könnt ihr euch das zutrauen irgendwie?
Nee.
Bühne gehen, Witze erzählen, Bühne gehen, überhaupt was erzählen oder?
Also finde ich einen sehr thrilling Gedanken. Mach du erstmal, Christoph.
Also ich habe mit einem Kumpel, mit dem ich regelmäßig so weggehe, also in Kneipen und so Billard spielen und sowas, haben wir schon vor langem ausgemacht, dass wir irgendwann mal hier zum Karaoke gehen. Weil ich war schon mehrfach beim Karaoke, habe ich mir nie getraut, selbst zu singen. Das ist noch auf meiner Bucketlist, das will ich irgendwann machen. Mhm. Und selbst das, obwohl ich das, glaube ich, irgendwie einfacher finde, als dann irgendwie was Lustiges zu erzählen, selbst das habe ich bisher nicht gebracht. Also das ist schon, ich bin da nicht genug Rampensau, befürchte ich.
Das ist lustig, dass du das sagst, weil ich habe dich
als Rampensau nach 900 Folgen, ne?
abgespeichert.
Nee, aber den Christoph Stand-Up nicht im
gar
Leben
nicht.
Nee. Aber überhaupt nicht. Den Christoph jetzt singend habe ich auch nicht auf meiner Bingo-Karte.
Mal gucken. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch noch nicht, was für ein Lied. Also das ist
Under Pressure.
Das ist gar nicht so einfach. Under Pressure, genau. Das ist, glaube ich, nicht so einfach. Es muss ja auch zur eigenen Stimmlage
kommen. Ja, vor allem, wenn es dann hinten hochgeht und noch hören. Yeah. Komm. Hat er nicht der Strong Songs an Dings zu gemacht? Zu Under Pressure?
Stimmt.
Kann sein, ja. Dieses fantastische Social Media Video, wo Bowie und Freddie Mercury hat den Text vergessen und singt dann immer nur und Bowie guckt immer so böse rüber, also diese, der den Bowie dann spielt, immer so böse rüber so und singt seinen Text so nach dem Motto, kannst du jetzt mal und den Text nicht am Start. Liebe ich.
Ja, dazu Verweis, Season 8, Folge 2, Under Pressure von Queen und David Bowie von Strong Songs. Grandiose Folge.
Sehr gut.
Da super. Falls ihr die noch nicht gehört habt.
Was ist mit euch? Stand-up oder Karaoke?
Auf keinen Fall Karaoke. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall.
Nee. Nicht wir so zusammen?
Nee, nein. Ich kann halt gar nicht singen. Ich kann wirklich nicht singen.
Ist das nicht der Witz am Karaoke singen? Aber ich würde es, ich träume davon, es zu können, aber ich kann es nicht und ich würde dann auch niemanden damit quälen wollen. Wohingegen ich glaube ich schon eher Leute mit lustigen Dingen quälen wollen würde. Mache ich ja hier auch jede Woche mit meinen Dad-Jokes. Stand-up kann ich mir sehr viel eher vorstellen, aber ich würde dann halt irgendwie auch vorher geschriebenes Material, also nicht spontan irgendwie irgendwo.
Oh ja, spontan ist so, das ja hart, eben ja.
So erzähle ich euch mal einen Schwank aus meinem Leben und der wird dann lustig. Das wird eher, von das würde ich eher nicht Problem tun, aber so, wenn mir jetzt einer 6 Wochen Zeit gibt und sagt, hier, du hast jetzt keine Verpflichtungen, keine Kinder, keine Ehefrau, keinen Hund, keine Erwerbsarbeit, schreib mal ein Comedy-Set.
Es muss ja 5 Minuten sein, da brauchst du ja, also.
Ja, aber da musst du ja erstmal irgendwie drüber nachdenken, was du da überhaupt machen willst.
Kannst jede Woche hier üben.
Und also insofern, das ist eine wilde Idee, die ich wahrscheinlich nie in die Tat umsetzen werde, aber ich könnte es mir vorstellen, um deine Frage so zu beantworten.
Angenommen, wir würden dir jetzt, weiß ich nicht, 70 Wochen geben.
70 Wochen?
70 okay. Wochen. Und du machst das als Warm-up für die 1000.
Sau gut, sau gut. Und wo holst du die Zeit für mich her?
Wie 70 Wochen, jeden Tag eine Woche, jede Woche eine Viertelstunde oder so, dann hast du deine 6 Wochen zusammen. Nee, aber weiß, also. Ja, also ich würde auch eher Stand-up machen. Also eher würde ich, glaube ich, noch so, weiß ich nicht, ernste Sachen erzählen. Also nicht auf jeden Witz aus, wenn da mal was Lustiges dabei ist, sondern wie so ein, ja, weiß ich nicht, ein Talk oder also so über ein Thema in einer bestimmten Form kurz reden auf einer Bühne oder so. Passt natürlich nicht so auf so eine Comedy-Bühne, klar. Aber das ist das, was ich mir
ja,
aber
am ehesten ja noch vorstellen könnte. Unterschiedliche Arten von Comedians. Es gibt ja welche, die wirklich so in jedem zweiten Satz ist eine Punchline drin und dann gibt es so welche, die eher so einen ruhigeren Ton anschlagen und dann aber auch mal so mehr so Kicherhumor, aber der dann, wenn der gut ist oder wenn der den Inhalt noch
mit zum Vorbeigehen,
ja. Dann ist das ja auch fein. So Hagen Räther, ja, ist ja auch nicht zum Wegschreien, sondern zum drüber nachdenken. Ja, unterschiedliche Varianten.
Ich glaube, bei dem war ich mal und da wurde viel weggeschrien. Also
das ja, war urkomisch. Okay. Stimmt, da warst du, hast berichtet, ja.
Ja. Ich glaube, ein Unterschied, der mir jetzt so einfällt, ist, dass du bei so einem sowas Gesprochenen mehr Interaktion mit dem Publikum hast. Oder eben nicht Interaktion. Wenn du ein Lied singst, dann singst du halt das Lied, währenddessen ist in der Regel ruhig und danach wird im schlimmsten Fall höflich geklatscht.
Das stimmt, also ja.
Höflich wenig geklatscht, ja.
Oder also wenn es ganz schlimm ist, wird zwischendrin ausgebuht.
Ja, gut, so, das muss schon richtig arg sein. Es würde ja nicht passieren, wenn man ein Lied singt. Das ist unwahrscheinlich. Kommt sich aufs Publikum an. Aber bei so einem Stand-up-Ding, wenn du halt da 5 Minuten Witze erzählst und merkst, okay, es zündet keiner. Keiner lacht und am Ende wird höflich geklatscht.
Oh, das sind lange 5 Minuten, ja.
Ja.
Ja. Ja, aber so ein Lied, das stimmt, das ist so ein.
Ja, da ist halt laute Musik, ja. Du erwartest keine Reaktion vom Publikum, auch in einem guten Fall wirst du wahrscheinlich, wenn die Scheinwerfer dich hell anleuchten, du das Publikum kaum sehen kannst, weil du im Scheinwerferlicht stehst und die im Dunkeln sitzen, wirst du in einem guten wie im schlechten Fall, wenn sie jetzt nicht buhen, gar nicht mal so einen großen Unterschied merken, weil, du wirst von hellen Scheinwerfern angestrahlt und die laute Musik von dem Playback-Sound brüllt und darüber deine Stimme. Mhm. Das findet dann alles in deinem Kopf statt, ob du das Gefühl hast, ich rock den Laden oder ob du das Gefühl hast, oh mein Gott, ich treffe keinen Ton.
Ja, genau.
Ja. Das ist so ein bisschen wie so ein Formationsdurchgang, so. Das hast du halt im Zweifelsfall 200 Mal vorher geübt, dein Lied. Und dann trägst du es halt vor. So, das ist schon, aber wie du schon sagst, eine Punchline, so, du erwartest so, hier jetzt, das ist jetzt der Witz. Und es passiert halt einfach nichts.
Das ist das, wo wir da am nächsten rangekommen sind in unserem Leben, ist doch sowas wie eine Rede eines Trauzeugen.
Stimmt.
Ach du Scheiße, ja.
Stimmt. Da stehst du vor mehr oder minder großem Publikum, die natürlich alle wohlgesonnen sind, weil das ist ja alles Family und Freunde und so weiter. Und dann möchtest du wie so ein Roasting of heute Comedians gibt es ja dieses Roasting-Format, sowas in der Richtung, so ein freundliches, ein bisschen durch den Kakao ziehen, aber dann eben auch abbinden mit ein paar Freundlichkeiten und ein bisschen Sentimentalitäten, aber das ist was Geschriebenes, da machst du dir lange Gedanken drüber. Das hat im besten Fall ein paar Punchlines. Und dann trägst du das vor. Und davor bist
oder du performst halt einen Hip-Hop-Song.
Oder du machst das, ja.
Wie bei mir an der Hochzeit. Das war so
krass. Das war so krass.
Ja. Ja, aber insofern, das haben wir doch alle schon gemacht, oder? Ihr wart doch auch schon mal Trauzeuge und habt
gegenseitig.
Sachen, bei euch gegenseitig.
Aber, gegenseitig. Aber um auf den Rapper zurückzukommen, bei seiner eigenen Hochzeit haben wir erlebt, wie es ist, wenn er Karaoke singt. Und das war nochmal krasser.
Ja, das also war richtig gut.
Der Typ ist einfach so eine Rampensau. Er hat einfach den schwersten Popsong genommen, den man sich vorstellen kann, und hat den gesungen, und zwar gut.
Zwar wirklich gut.
Wahnsinn,
dieser Aha-Song. Der hat vorher nie öffentlich gesungen.
Ja, genau.
Das erste Mal, dass er öffentlich und so wusste keiner.
Mit dem Rappen ja genauso. Wir haben gedacht so, okay, das wird ganz schlimm.
Ich wusste ja nicht mal was.
Ja, wir wussten es. Ihr wollt ja mit uns zusammen. Komm, wir rappen zusammen. Und wir so, no way. Wenn du dich blamieren willst, bitte schön. Wir sind nicht dabei. Und er hat sich nicht blamiert. Er hat abgeliefert.
Ja, richtig. Bei seiner Hochzeit auch.
Also das war krass. Ja. Also der Typ ist wirklich eine Rampensau. Das kann man nicht anders sagen.
Cool. Ja. Gut, so, jetzt sind wir ein bisschen abgebogen, aber ja, es ist nur während des Schauens aufgefallen, so, würden wir das machen, könnten wir das?
Und ja, können, natürlich nicht, aber das ist ja von, würden wir das machen, eine getrennte Frage.
Ja, ja. Ja.
Ich würde das nicht tun.
Ich würde das machen, wenn ich mir vorher einen ordentlich großen doppelten Whisky hinter die Binde kippe und das Material wenigstens einigermaßen glaube, was ich da geschrieben habe, würde ich das machen.
Dann lass uns doch nochmal für die 1000 was reden, Bob.
Ah, nein, das hab ich nicht. So war das nicht gedacht. Ich wollte das in der Club mit Leuten,
drei.
Die ich nicht,
Stefan,
die ich nicht kenne.
Dann, Stefan, dann müssen wir alle drei.
Ja?
Ja, okay.
Der Christoph singt, wir beide tragen vor.
Gottes Willen.
Okay, ich sehe fantastisches Programm auf uns zukommen.
Oh Gott, under pressure.
Ja. Also, nächstes Jahr im Spätherbst, Frühwinter wahrscheinlich die 1000. Wäre schon mal.
Gut, jetzt 1000 Punkte oder weniger für diesen Film. Wir müssen da noch
was reinschreiben. Soll ich anfangen?
Wie du möchtest.
Ich lande so in der Mitte, ich lande ein bisschen drüber. Ich lande bei 6 Punkten und einem halben extra Punkt für den Auftritt von Peyton Manning. Das hat mich wirklich weggerissen, dass der da plötzlich aufgetaucht ist. Und insbesondere auch, was sie ihm danach haben sagen lassen. Ich habe auch hier meine KI mal wieder beauftragt, Vorhersagen zu machen, was ihr geben würdet. Mhm. Habt ihr euch schon entschieden, oder?
Ja, ich habe mich entschieden. Ja.
Christoph auch?
Ja, ja.
Ja, also für den Christoph werden 3 bis 4 Punkte vorher gesagt und für den Bob 7 bis 8.
Da liegt die KI bei mir, glaube ich, vermute ich jetzt mal, realistischer als beim Christoph. Ich gebe 7 Punkte. Ich mochte das, auch wenn da Luft nach oben ist. Aber der hat irgendwie bei mir ein Gefühl getroffen und thematisch Sachen gestreift, die wo ich mich mit identifizieren kann oder wo ich zumindest sehe, oder mich zumindest dann frage, was bedeutet das für mein eigenes Leben, wie würde das vielleicht bei mir aussehen, würde mir sowas passieren. Und jetzt weiß ich ja, dass ich auch diese Comedy-Sache noch machen muss. kommt der Film jetzt noch näher. Und der Mann hat ein sehr schönes Auto gekauft und von daher... Also,
das war echt lustig, als er mit dem Auto um die Ecke kommt.
Ja. Das hat bei mir genau den anderen Effekt, wo ich mir dachte so, ja, nee, so ein Auto kaufe ich mir nicht.
Vor allem, wenn du jetzt plötzlich die Kinder los... Ja, du bist die Finanzministerin in deinem Leben los und musst kannst dein Geld mit vollen Händen unverantwortlich raushauen, weil dich niemand mehr anmeckert. Dann kaufst du doch nicht einen Aldi-Bus.
Nee, eben, nee.
Da kaufst du ein Motorrad oder ein Cabrio.
Weil es dann blöd, wenn du kein Auto.
Wenn du die Kinder mitnehmen musst, weil das musst du natürlich nach wie vor, aber...
Ich glaube nicht, dass, Christoph, du dir irgendwas Besonderes
auto... Denkst du, was ich mir kaufen würde, Stefan?
Hier den Insta, oder?
Nein,
den kriege ich auf der Firma.
9,5.
Nee, ich würde mir kein Auto kaufen. Ich würde mir ein Haus kaufen wahrscheinlich.
Ja, sowas.
Irgend so eine alte Hütte mit riesigem Anwesen.
Genau.
Und möglichst irgendwie sowas.
Vielleicht einen Wald und dann machst du noch einen Jagdschein oder so.
Ja, genau sowas. Ah, nee, Jagdschein glaube ich nicht. Das ist, glaube ich, nicht so mein Ding. Aber ein Wald, ja? Das ist eine gute Idee.
Sowas.
Nee, ein Auto, das berührt mich einfach viel zu wenig.
Ja.
Aber ich habe wieder gemerkt, mich berührt auch dieses Auto nicht. Also ich weiß, ihr steht da drauf, aber es war schon damals, als ihr euch das gekauft habt, das ist einfach... Ja, ich sehe diesen Nostalgie-Dings, dass das halt... Aber das ist ja nicht das Einzige. Also wenn ich jetzt so ein Nostalgie-Auto kaufen wollte, weil ich finde das grundsätzlich diese Idee, ein Auto aus unserer Kindheit... mit dem wir irgendwie positive Erinnerungen verbinden und das jetzt heute in modern und auch modernem Design, aber wo immer noch das alte Design drin ist und als Elektro, da kann ich schon was mit anfangen. Aber dann würde ich eher die neu kommende Ente kaufen oder den
den
von Renault. Ja, genau.
Ja, der ist süß.
Ja, einen von den beiden. Die Ente sieht auch richtig geil aus, die da kommt. Ich weiß nicht, ob das nur Konzept ist oder ob ich da was gesehen habe, was wirklich kommt, aber für mich sah es so aus, als wäre das die Ankündigung. Das ist auch ein richtig geiles Teil. Ja. Eher sowas. Achso, ich habe meine Punkte noch nicht gesagt.
Du müsstest jetzt Punkte sagen.
Genau, also nee, ich bin da nicht so weit unten, wie die KI denkt. Wie gesagt, am Anfang habe ich mich schon gequält mit dem Film. Ich habe kurz auch überlegt, so, weil ich war heute noch nicht fertig. Ich muss den heute tagsüber fertig schauen. Und habe kurz
bis 20.54 Uhr fertig geschaut.
Okay, nee, sowas bin ich nicht. Ich habe heute Morgen gedacht, so, oh, breche ich's ab. Er macht mir gar keinen Spaß. Und wenn das noch so Miss Maisel-mäßiger geworden wäre, wie du es ja gehofft hast, hattest Stefan, dann wäre die Wahrscheinlichkeit noch größer geworden, dass ich es abbreche. Oder es wäre halt ein Hate-Watch geworden. Aber er hat dann, dadurch, dass er diese Beziehungsebene reingebracht hat oder verstärkt hat, bin ich da ziemlich, ich will nicht sagen vergnügt rausgegangen, aber schon irgendwie versöhnt. Also deswegen gebe ich 5,5. Also ist schon so ein mittlerer Film für mich, aber mit einer Tendenz zum. Obwohl er mich am Anfang geärgert hat, ist er doch über Mittel rausgegangen.
Naja. Ja, die KI hat bei dir irgendwie Rosenkrieg, Champagner-Problems, Saturday Night und Bugonia zur Grundlage genommen und
ja,
keine Ahnung warum.
Bugonia verstehe ich nicht, aber die anderen verstehe ich schon, ja.
Und da gibt's halt, weiß ich nicht, auf Letterboxd immer ein oder anderthalb Punkte und dann wird's natürlich schwierig, da viel zu geben.
Die Frage ist halt, warum ich bei diesen Filmen das gegeben habe. Ne? Das kann ja aus anderen Gründen gewesen sein.
Das genau, ja, genau. Das ist ja
Marriage Story hätte man da auch noch reinbringen können.
Ja. Ich habe, glaube ich, nur gesagt, guck dir die letzten 60 Einträge an oder so. Ja. Gut, sehr schön.
Die Ente nachgeguckt, die ist ja wirklich niedlich. Die ist sehr im Original, das ist schick.
Jetzt Google im Sneakpot. Nein, jetzt kommt Trinken im Sneakpot.
Yeah. Ja, die bauen jetzt halt wirklich Autos mit einem Design, was halt uns triggert, dass wir es kaufen müssen eigentlich. Das ist schon klug, wie sie das machen.
Oh.
Ja, nach wie vor ein französisches Auto, das ist das Problem.
Ja.
Ach, pappalapapp. Ich fahr schon so lange französische Autos.
Gut.
Ich geh mal schnell Getränke und ich bin gleich wieder da.
Okay. Also ich trinke etwas passend zu den Midlife-Crisis und passend zu den Eheproblemen etwas Bittersüßes.
Oh.
Nämlich eine Grapefruit-Limonade.
Aha.
Natürlich ohne Zucker.
Und mit Tequila oder ohne?
Nee, ohne.
Aha. Und,
ich war gestern auf dem Rapp von der, oder Rappen von der Rappenbrauerei. Ich war die letzten Tage bei uns hier in Sulzbach auf dem Käsefest, wo meine Frau an einem Abend fast sechs Stunden Käseschnitzel paniert hat, also so Gouda-Scheiben paniert hat.
Mit so Semmelbröseln und Ei und
Mehl, ja, genau.
Oder? Okay.
Ja, genau, die hatten irgendwie, also das macht der Wanderverein hier und die hatten um Hilfe gerufen, so, oh Gott, wir brauchen Leute, die helfen, sonst können wir das Fest nicht stemmen. Und das ist halt das zentrale Fest hier im Ort.
Das Käsepanierfest.
Das Käsepanierfest, genau, wo man ein paniertes Stück Gouda isst. Und sie war sich nicht ganz klar darüber, wie lang diese Schichten dauern, kam da also hin, hat gesagt, ja, wie lang geht denn die Schichten? Und hat gemeint, ja, bis zum Schluss, 6 Stunden.
Boah.
Dann stand sie da 6 Stunden und hat Käse paniert. Naja, und wir haben halt in der Zeit Alkohol getrunken. Und gestern waren wir nochmal da, weil dann spart man sich halt das Kochen. Deswegen ist eigentlich lustig, dass es auch montags ist, gell? Also es ist wahrscheinlich aus dem Grund, dass die Leute nicht kochen müssen. Und deswegen habe ich jetzt die letzten 2 Tage Alkohol getrunken und das versuche ich zu vermeiden, 3 Tage in Folge Alkohol zu trinken.
Das ist gut, dass du das so tust. Ich werde Alkohol trinken und zwar dänischen. Ich habe eine Dose
erwartungsgemäß.
Ich habe eine Dose Bier hier noch quasi aus der Kühlbox gefischt. A World Domination, India Pale Ale.
Was? World Domination?
Nee, World. W-H-I-R-L. Also,
oh Gott.
Frag mich bitte
ganz
nicht,
was das Wort mit.
Warum, ja. Wieso, weshalb. Aber das gibt's da überall. Überhaupt, wie gesagt, habe ich glaube ich beim letzten Mal, als ich aus Dänemark zurückkam, schon gesagt, dass die Alkoholpreise da oben natürlich übel sind. Allerdings die Auswahl eines dänischen Standard-Supermarkts an Nerdbieren mich immer wieder fasziniert. Und da also man reichhaltig Dinge kaufen kann, die man unbedingt alle testen will. Das ist ganz, ganz fatal, weil natürlich alles scheiß teuer ist. Also so eine Dose Bier, 0,3, kannst du gerne mal so 40 Kronen oder sowas zahlen.
Was das?
6 Euro? Nicht ganz, doch. Okay. Warte mal 0,1338, ja, 5,40 Euro sowas, ja. Ich hab dann irgendwie ein so ein Regal gefunden, wo einzelne Biere irgendwie, weil sie nah am Ablaufdatum waren, waren sie für 25 Kronen drin. Das sind dann immer noch irgendwie 3 Euro irgendwas. Also dann nehme ich davon 3 Stück.
Wenn es im Urlaub ist, ist es ja egal.
Ja, na klar, das ist irgendwie eingepreist, aber ja, das. Aber die Auswahl ist halt so geil. Die haben da so lustige, auch der mein Lieblingsbrauer, was so lustige Biere angeht, der Herr Mikkeller, der steht da in jedem Supermarkt und musst du da irgendwie im Nerdbier-Shop bestellen, wenn du da überhaupt dran kommen willst. Und er hat so schöne Dosen. Ich hatte da, bei Be Real war eine davon, hatte ich, glaube ich, gepostet. Ich hatte aber noch mehrere gekauft. Einfach fantastisch schöne, schön gestaltete Dosen mit tollen Inhalten. Von daher. Eigentlich müsste das mehr hier auch verfügbar sein. So. Oder generell so für mehr Nerdbier im Supermarkt.
Ja. Da gibt's ja echt nur Fernsehbier gefühlt, oder?
Es gab mal eine Zeit, da war das so, da hast du zumindest in einem Rewe irgendwie mindestens mal ein Meisels oder so gehabt, ja, dass du irgendwie ein oder zwei Flaschen irgendwie Pale Ale oder India Pale Ale oder sowas hattest.
Ja, oder halt mal wenigstens nicht so die Standard Bitburger, Krombacher und Pecks oder so, sondern irgendwas, was ich nicht, wenn ich abends jetzt lineares Fernsehen 6 Stunden gucken würde, 14 Mal gesehen habe.
Also genau, und dann ist ja diese Craft-Bier-Welle so ein bisschen von den großen Brauereien dann auch irgendwann mal bemerkt worden. Und dann ist mein Eindruck, schreibt mir Kommentare, wenn ich das falsch interpretiere, dass dann die großen Brauereien alle so Ableger, quasi einfach nur Labels im weitesten Sinne gegründet haben, wo dann druckt man halt irgendwas aufs Label, wo man sagt, hier das alte Rezept von der Oma auf dem Dachboden gefunden und der Braumeister hat auch einen langen Bart und jetzt ist das Etikett so ein bisschen braun und die Flasche hat eine andere Form und guck mal, da nehmen wir auch 1 Euro mehr für und dann recherchierst du, was ist das für eine Brauerei? Oh, Veltins, oh, Radeberger, oh, das Ingef. Ja. Und dann trinkst du das, kaufst es mal und stellst fest, ja, ist halt irgendwie, haben sie dasselbe Ding in Naturtrüb gemacht oder so. Aber kein Mut ja, zu echter Ecke und Kante irgendwie in der Flasche.
Da kann ich eine Anekdote zu erzählen. Ich habe ja mal bei einer Brauerei gearbeitet vor sehr, sehr vielen Jahren, also als Jugendlicher, so als Bierkutscher-Gehilfe. Und
Bierkutscher-Gehilfe.
Okay, ja, klar. Ja. Und da fuhren wir eben auch so, also fuhren wir halt so die verschiedenen Kneipen ab, die haben ja immer so einen Vertrag mit einer Brauerei, ja. Und wir fuhren auch wie nennt man das, so Höfe irgendwo, die irgendwo außerhalb sind, wie nennt man das?
Aussiedlerhof, nein.
Sowas wie ein Aussiedlerhof, ja, aber eben so mit so einer Kneipe dran, ja, so, wo man dann eben was essen kann, okay. Und so.
Du Gasthof.
Genau, und eben so war das auch so in der Ebene südlich von Frankfurt irgendwo, gell? Und da kann ich mich noch erinnern, wo wir irgendwo südlich von Frankfurt waren, weit ab von allem, und die haben eben nicht unser normales Bier gekriegt, sondern die haben das Bier gekriegt, was es bei uns immer gibt beim Hoffest, gell? Also wenn halt einmal im Jahr bei der Brauerei auf dem Hof fest ist, da gab es immer so ein ungefiltertes Bier, so ein trübes, wie du ganz richtig sagst, wovon man angeblich viel schlimmer Kopfschmerzen bekommen hat. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Was aber im Endeffekt auch das Gleiche ist, nur halt ungefiltert. Und das haben wir denen geliefert und die hatten kein Schild von unserer Brauerei an ihrem Dings. Das ist mir aufgefallen. Ja? Also die haben eben nicht wie die anderen Kneipen dieses Branding von unserer Brauerei gehabt. Und da habe ich dann den Bierkutscher gefragt, hier, warum haben die denn nicht das Schild von unserer Brauerei? Und so, und dann hat er gesagt, ja, die verkaufen das Bier als, da gibt's irgendwie so eine Bezeichnung, so Brauerei oder selbst gebraut oder irgendwie sowas.
Also ja, White Label quasi. So,
genau, da gibt's im Endeffekt so eine Gesetzeslücke, dass die da irgendwas draufschreiben oder das als irgendwas etikettieren, dass sie eben nicht sagen müssen, das ist von der und der Brauerei, sondern sie sagen, das ist selbst gebraut, was dann so klingt, als hätten sie das selbst gebraut, aber das haben sie nicht. Also es, eigentlich können wir sagen, es ist irgendwie schon, fühlt sich nach Betrug an, aber es ist halt irgendwie legal auf irgendeine Weise. Und da wird aber das gleiche Bier an verschiedene Etablissements verkauft und die verkaufen das dann immer so, als hätten sie es gebraut. Also es ist sehr, sehr fishy. Ich denke, das wird immer noch so gemacht.
Interesting. Ja, klar. Ich meine, selbst gebraut. Irgendjemand hat das selbst gebraut.
Genau.
Ja. Ich meine, es gibt ja auch in diesem Bereich von Gin oder so, war das ja jetzt auch eine Zeit lang, dass irgendwie so große Destillationsbetriebe dann halt auch irgendwie einfach Gin White Label mehr oder weniger herstellen und dann kannst du da irgendwie den Namen deiner Tourismusregion draufdrucken und dann bestellst du halt, könnt ihr mal da noch ein bisschen von diesem Kraut, was bei uns hier überall am Wegesrand läuft, mit reinschmeißen und dann ist das der sowieso Gin von der und der Region oder von dem und dem Laden oder von der und der Kirchgemeinde oder was auch immer.
Was auch immer, ja.
Und das ist dann vielleicht so, ja, ihr habt da an dem Rezept insofern mitgearbeitet, als dass ihr aus 20 Rezepten, die Brauerei euch vor, oder die Destille euch vorgelegt hat, eins ausgewählt habt, wo irgendein Kraut drin ist, was bei euch in der Gegend wächst. Da hat man immer das Gefühl, aber da steht's dann wenigstens drauf. Da steht, wenn du dann hinten das Kleingedruckte liest, ja, steht dann genau, irgendwie, die Destille ist, die sind das in Berlin. Und dann denkst du dir so, okay, das ist weit weg von da, wo ich den gekauft habe.
Ja, aber bei einem Fassbier, ja, wenn du ein gezapftes Bier hast, du es halt nicht, gell?
Stimmt, da ist einfach nur
Tricks in Glas.
Ja.
Hausbier.
Ja, genau. Es kann auch sein, dass es Hausbier hieß. Ja, ja, genau, sowas. Ah, ja. Es war irgendwie sowas, was nicht eindeutig gelogen ist, aber ja, schon was Falsches eigentlich verspricht.
Nah dran, sozusagen.
Hausbier könnte sein, ja.
Stefan, was gibt's bei dir?
Ich habe mir gedacht, wo wir jetzt gerade so viel über Bier reden, trinke ich doch auch Bier. Nee, ich habe überhaupt mich nicht vorbereitet und bin einfach hochgegangen und habe aus dem Kühlschrank mir ein Bier geholt und trinke jetzt Agroboy Moos, das wir irgendwie hier mal in größeren Mengen gekauft haben und ich trinke es jetzt so langsam leer.
Weil ein helles. Weil Film dich so agro gemacht hat. Nein.
Oh. Ja.
Okay.
Genau. Gut, weiter geht's. Ich habe eine französische Serie geschaut.
Oha.
Ja, aber es geht dann doch nur um, in Anführungsstrichen nur, so um Action-Gedöns, was ich immer schaue. es geht um eine Elite-Einheit, GGN, G-I-G-N geschrieben, irgendwas von der Gendarmerie entspricht unserer, ich glaube, GSG 9 oder so einem SEK oder eine Mixtur daraus. Und die, also gibt's mehrere Ebenen. Einmal einer, der in Rente geht, einer, der rausgehen ist und dann doch nicht rausgeht, dann ein Satz neuer Rekruten, die dazukommen. Und gleichzeitig wird dieses Team offensichtlich angegriffen von den Übergegnern und müssen dann über 6 Folgen rauskriegen, was da passiert ist, warum das passiert ist und sich dagegen wehren. Ich hatte gehofft auf so diese krasse, wir hatten jetzt ein paar, also nicht jetzt, vor 3-4 Jahren, hatten wir so ein paar coole französische Actionfilme. Ihr erinnert euch diesen einen, wo sie diesen Ultra-Stunt gemacht haben mit der Kamera, mit der Drohne, die irgendwie außen vorbeigeflogen ist, dann ins Auto rein, dann wieder raus und so. Also auf so Späße habe ich ein bisschen gehofft, aber es war dann doch mehr so ein...
Das ist schon ganz schön lang her. Das war der in den
Bollies,
oder?
Ja, genau.
Oh, der war ziemlich gut.
Ja. Und da hatten wir ein paar von denen. Da waren ein, zwei dabei, die dann nicht so gut waren, aber
stimmt, ja.
Wir haben auch immer wieder tolle Sachen geschaut. Da dachte ich mir so, oh ja, komm mal so ein französische Actionserie, probier's halt mal. Und war auch gut, war coole Action, fing gut an, aber wurde dann mehr so ein, ja, so ein Sozialdrama mit, hier, du hast mir damals die Frau ausgespannt und dann so, und auch der Grund für den Bösen, die anzugreifen, ist bestenfalls fadenscheinig.
Konstruiert.
Ja, also super konstruiert. Ich will es jetzt nicht komplett spoilern. Wenn ihr wollt, erzähle ich es euch im Nachhinein. Aber es ist leider, also ist ein guter, spannender Actionfilm, aber ist halt sonst eher ein viel Gelaber hinaus. Gerade die letzten zwei Folgen, die sind schon spannend, aber da ist halt auch ganz viel Aufarbeitung von Sachen, die früher passiert sind, die einfach, wenn ihr verdammt nochmal miteinander reden würdet, würde euch das nicht passieren. Und sie haben halt wieder so ein Team, was 150% darauf schwört, dass wir nur gut sind, wenn wir zusammenarbeiten, wenn wir alles miteinander machen. Und dann gibt's da so diesen Einzelkämpfer, der dann irgendwelche Beweise mitnimmt und die irgendwo in einem Labor erforscht, um zu gucken, ob da irgendwas schief ist. Die Leute reden nicht richtig miteinander, es bleiben Sachen irgendwie in der Luft stehen, wo du halt so, Leute, ihr habt mir gerade erklärt, ihr seid die, die immer miteinander können, die schwersten Situationen angehen, die, wenn es total kritisch wird, gerufen werden, weil sie sich aufeinander verlassen können und total gut so Sachen angreifen können, aber leider reden sie halt in gewissen Situationen nicht miteinander, dass sie sich dann im Zweifelsfall in Gefahr bringen oder absurderweise sich nicht in Gefahr bringen. Also
klingt nicht so rund.
Nee. Jeder Teil für sich irgendwie schon, aber gebt halt nicht mit dem an, wie gut ihr miteinander könnt, und setzt es dann nicht um. Also das hat mich schon ein bisschen geärgert, aber sonst sah geil französisch aus. Ich habe auch irgendwie zwei Folgen auf Französisch geschaut.
Yeah.
Das ist, ja, das funktioniert halt auch.
Es sah geil französisch aus, okay.
Ja, sind nicht nur nackte rumgelaufen, falls du das meinst.
Nee, ich habe gerade noch alles
europäisches Kino aus.
Alle nackt.
Okay.
Nee, also, ja, wenn man Bock drauf hat, kann man gucken, aber man darf halt nicht so genau hingucken. Ja, so, meine 5 Minuten. Christoph, du hast eine Film, glaube ich, geschaut. 22 Bahnen, das ist doch dieser Schwimmerinnenfilm, oder? Wo der, wie heißt der?
Wenn man 22 Bahnen a 25 Meter schwimmt, dann ist es genauso weit, wie wir im Triathlon müssen.
Nee. Ah.
Dann sind das 550 Meter.
550 sogar, ja. Ja. Aber die haben, glaube ich, auf eine 50 Meter Bahn trainiert, oder? Nicht, dass es relevant ist. Also, aber das ist doch so ein deutscher Schauspieler, der da der Trainer ist, oder? So, wie heißt er denn?
Ist da überhaupt ein Trainer dabei? Ja, ist auch ein Trainer dabei. Das ist völlig irrelevant.
Irrelevant? Es geht doch ums Schwimmen.
Nein, es geht überhaupt nicht ums Schwimmen.
Oh, okay.
Den Zahn muss ich dir leider ziehen.
Brauche ich den auch nicht zu gucken, alles klar, danke.
Ja, weiß nicht, vielleicht doch, je nachdem, was für einen Film du möchtest. Also es geht, das ist eine Romanverfilmung von einem Roman von Caroline Wahl, der relativ viel Aufsehen erregt hat und ziemlich kontrovers besprochen wurde. Aus verschiedenen Gründen, kann ich gleich noch was dazu sagen. Nee, es geht eigentlich darum, um wie Kinder damit umgehen, oder Kinder und junge Erwachsene damit umgehen, wenn das alleinerziehende Elternteil Alkoholiker ist. Also es ist ein Familiendrama. Und es wird auch geschwommen, weil das Hobby unserer Protagonistin ist. Und weil das so ein bisschen ein Fluchtpunkt ist, aber das ist absolut Nebenaspekt nur, also spielt nicht viel Rolle im Buch ein bisschen mehr. Ich habe das Hörbuch vor wahrscheinlich einem halben Jahr oder so mal gehört. Hat mir gut gefallen damals. Sehr kurzweilig.
Ich verwechsel das.
Du verwechselst es? Das Buch wurde unter anderem dafür kritisiert, dass es sehr einfache Sprache hat. Was aber ganz offensichtlich Absicht ist, finde ich. Es ist halt, ja, das ist wie Bret Easton Ellis zu lesen und sich dann darüber beschweren, dass da staccato-artige Sprache benutzt wird. Das ist auch Absicht. Also ich will jetzt nicht sagen, das ist genauso wie Bret Easton Ellis, aber jetzt als Beispiel, ja. Also ich finde, es ist offensichtlich so gemeint und es schafft auch dadurch eine gute Immersion. Und was noch kritisiert wurde, war, dass die Schriftstellerin da über Dinge schreibt, von denen sie keine Ahnung hat, also die sie selbst nicht erlebt hat. Ja, kann man so stehen, wie man will, ist mir wurscht eigentlich.
Ich glaube, Tolkien ist dafür auch verurteilt worden, oder?
Wer? Wer ist dafür verurteilt worden?
Tolkien.
Ach so. Ja, genau, sowas in der Art. Ja, genau. Also, weiß nicht, ist nicht mein Thema. Können andere drüber diskutieren, ist mir wurscht. Also, jetzt ganz ohne da irgendeine Stellung zu einzunehmen, also auch nicht die, dass es, ja, also, mir ist einfach diese Diskussion zu egal. Der Film bringt das Buch ziemlich gut rüber. Also, ich finde, es ist eine ziemlich gute Buch-zu-Film-Umsetzung. Mir hat das Buch ein bisschen besser gefallen. Was nicht immer so, mir nicht immer so geht, aber es ist ein guter Film. Also es ist ein sehr guter Schauspieler, eine sehr gute Hauptdarstellerin, die wir aus dieser Kurzserie kennen, Biohackers. Ihr erinnert euch vielleicht, wo ja, sie irgendwie eine Studentin von Desiree Nosbusch ist oder von Iris Berben, ich weiß nicht, irgendeine von den beiden. Ich glaube von Desiree Nosbusch. Und da irgendwie so irgendein Komplott aufdeckt, ich weiß es nicht mehr genau. Biohackt eben.
Na, Wedler ist sie das?
Genau. Und
Jessica Schwarz.
Jessica Schwarz war es, nicht Desiree Nosbusch, aber ähnliche. In die Generation, oder? So ungefähr. Ja, ist wahrscheinlich ein bisschen jünger als Desiree Nosbusch. Der ist ein super Schauspieler, ist gut umgesetzt. Es geht nicht wahnsinnig ans Herz. Es ist nicht wahnsinnig verstörend, obwohl es schon eine verstörende Geschichte ist, weil es ist schon hart, ja. Also es handelt davon, sie ist eine junge Studentin, Mathe-Studentin, und sie hat halt noch eine kleine Schwester, die, ich glaube, 10 ist oder so in dem Dreh, ich weiß nicht, so in der Art, zwischen 9 und 11, ich weiß jetzt nicht genau. Und sie leben halt noch bei der Mutter und sie stellt sich halt die Frage, wie weit sie die Schwester mit der Mutter allein lassen kann, also auch, ob sie wegziehen kann. Also es bietet sich irgendwie eine tolle Gelegenheit für eine tolle Promotion und sie weiß halt nicht, ob sie die allein lassen kann. Es gibt dann auch noch so ein Trauma. Es gab einen Todesfall vor ein paar Jahren von einem Freund. Das spielt auch noch mit rein. Also es ist schon kein Feel-Good-Film, auch kein Feel-Good-Buch. Aber das ist schon interessant. Also, und mag sein, dass Caroline Wahl das nicht erlebt hat, aber sie trifft da schon die richtigen Punkte. Also das ist ein hartes Thema, gut umgesetzt und eben mit wenig Klimbim außenrum, sondern ziemlich genau auf den Punkt, ohne zu schocken, aber trotzdem irgendwie berührend. Also das ist schon gut gemacht. Wie gesagt, im Buch ist es etwas berührender als im Film. Ich finde, er macht auch viele Fehler, die er machen könnte, macht er nicht. Also sie ist halt hochbegabte Mathestudentin und der Film macht zum Glück nicht diesen Fehler, dass sie irgendwie so seltsame Sheldon Cooper Eigenheiten hat. Dass sie irgendwelche, ja, man könnte ja auch darstellen, dass sie eben so eine hochbegabte Mathematikerin ist, dadurch, dass sie jetzt immer irgendwas zählt oder irgendwas zusammenrechnet oder irgendwas. Das macht er zum Glück nicht. Ich finde, es wird trotzdem klar, dass sie eine begabte Mathematiker oder Mathematikstudentin ist. Das ist so, ja, er geht halt nicht den Weg, alles komplett auf die Nase zu erzählen. Und das finde ich ziemlich gut. Also, ich finde, es ist ein guter Film. Aber es ist ein hartes Thema. Und es hat ganz wenig mit Schwimmen zu tun und ganz viel mit Familiendrama. Also du, Stefan, bist du am Haken?
Nein, gar nicht. Den Film, den ich meine mit dem Schwimmtrainer, das ist Matthias Schweighöfer tatsächlich der Schwimmtrainer, das ist die Schwimmerin über zwei syrische Mädchen, Frauen, die dort trainieren und eigentlich bei den Spielen teilnehmen wollen und dann aber fast durch eine Bombe sterben und nach Deutschland gehen und dann dort eben mit oder fliehen, also hier mit Flucht und allem Mögliches.
Ich glaube, der ist sogar noch neuer, oder? Der ist, glaube ich, von diesem Jahr, oder?
Der ist von 22, also fast dieses Jahr. Oh mein Gott, in unserem Alter ist 4 Jahre zurück noch dieses Jahr.
Der 22 Bahn ist, glaube ich, von letztem Jahr, wenn ich
jetzt. Ja, ist von 25, genau. Okay. Lustigerweise in der IMDb habe ich gerade geguckt, 22 Bahn, was das für eine Genre-Einordnung hat. Mhm. Die Genre-Einordnung in der IMDb ist geilerweise German und Drama.
What? Europäisch.
Genau. Letterboxd ist da etwas realistischer und schreibt nur Drama.
Okay.
Und nicht German.
Das finde ich auch leicht. Ja, es ist in erster Linie Drama. Es ist sonst eigentlich nichts. Es hat kein Comedy und es hat auch eigentlich keine echte Sport-Dings. Es ist einfach ein Drama. Okay. Sucht könnte man noch vielleicht als Dings thematisieren. Und Trauer vielleicht.
Ich suche gerade bei Letterboxd diese unter Subgenres oder wie, wo dann immer irgendwie so Existential Crisis and Absurd Action oder so. Nee, aber hier hat's keine. Da hat einfach nur Drama und sonst nichts.
Okay.
Gut. Du hast den irgendwie noch nicht bewertet auf Letterboxd.
Nee, ich sehe hier noch keinen. Deswegen fiel es mir auch schwer, mich zu erinnern, was für einen Film ich noch gesehen hatte, den ich letzte Woche schon vergessen hatte. Stefan hat mich dann zum Glück darauf hingewiesen, dass man bei Netflix anzeigen lassen kann, was man als letztes gesehen hat. Das war mir nicht bekannt. So konnte ich herausfinden, was ich gesehen hatte.
Das geht übrigens bei Amazon auch irgendwie über Umwege.
Da geht alles über Umwege.
Aber Disney und Apple habe ich da noch keinen Weg gefunden, das zu exportieren, falls da jemand einen weiß.
Disney die Woche, also heute, bei dem Film.
Heute?
Auch wieder was. Oh, also bei Amazon, das regt mich ja schon immer auf, und ihr habt mir ja mal erklärt, woran das liegt, dass wenn man den Film unterbricht und dann später die App wieder aufmacht und weiterschaut, dass es dann zurückspringt, so eine Minute oder so, weil er dann irgendwie zu einem letzten Speicherpunkt, oder ich habe keine Ahnung, wie es heißt, ja? Ja. In diesem Disney-Film jetzt ist es mir also mehrfach passiert, 3-4 Mal, dass der über 10 Minuten zurück oder 12 Minuten zurückgesprungen ist. Das kann doch nicht der gleiche Grund sein, oder?
Was ist das für ein Quatsch? Mindestens mal seltsam. Nee, ja. Ich habe in einem Zug geguckt, von daher keine Ahnung, aber ja, normalerweise ist es so, dass dieser Player halt regelmäßig an das Server-Backend meldet, wo du jetzt bist. Und kann halt sein, wenn du schlechtes Netz hast oder so ein Ding mal nicht durchgeht, dann ist es so ein Request, wo man sagen würde, ja, da muss ich jetzt kein großartiges, der nächste Request wird es dann richten, ja, eine Minute später. Wenn dann natürlich 10 Stück, wenn der das minütlich macht, verloren gehen, weil du irgendwie im Keller bist, dann kann dir das schon mal passieren, aber...
Aber warum schafft es Netflix, dass es immer fast auf die Sekunde da weitermacht, wo man aufgehört hat? Warum kann Netflix ganz viele dieser Dinge einfach besser als die anderen? Ich verstehe das nicht.
Wäre zum Beispiel mal ein Test, ob die einen das nur über den Server machen und die anderen auch über den Client. Also könntest du ja mal testen, wenn du Netflix, schau mal einen Film im Keller oder irgendwo, wo das Netz schlecht ist, mit Netflix auf dem iPad oder auf dem Laptop oder so und resume dann mal auf dem Handy und guck mal, ob er dann auch auf die Sekunde an der richtigen Stelle ist. Dann könnte halt sein, dass wenn das gleiche Gerät ist, dass die einen sagen, wir schicken das an den Server und beim nächsten Mal holen wir es wieder vom Server und die anderen könnten sagen, wir schicken das an den Server, aber wir merken uns das auch lokal und wenn wir lokal einen neueren Wert haben, als der Server hat, dann nehmen wir den lokalen Wert. Außer du wechselst das Gerät, dann musst du mit dem leben, was auf dem Server ist. Also das sind einfach unterschiedliche Implementierungsstrategien, könnte ich mir vorstellen.
Dass man das so macht. Ich bin ziemlich sicher, dass ich das ähnlich schon gehabt habe und dass das bei Netflix gut funktioniert hat.
Dann wäre das einfach bei Netflix eine kompliziertere Implementierung, wo jemand halt gesagt hat, okay, wir verstehen diesen Fehlerfall.
Netflix macht halt nur diese Art von Filme schauen. Amazon verschickt halt noch Pakete und Disney, weiß ich nicht.
Vielleicht Comics. Aber das ist doch, also bitte, so eine App zu programmieren, das ist doch kein Hexenwerk. Also,
ja, aber es ist halt immer die Frage, worauf dein Fokus ist, worauf du die besten Leute hinsetzt.
Und bei Disney genauso, wenn das Netz ein bisschen schwach wird, fängt es an, Pausen im Film zu machen. Und bei Netflix dreht er einfach ein bisschen die Auflösung runter und man merkt es gar nicht. So, das kann man doch auch so machen.
Ja, gut, aber dann musst du die Videos in ganz vielen verschiedenen Auflösungen halt auch haben auf dem Server. Das ist wahnsinnig viel Speicherplatz. Wenn du bei Disney sagst, das sind hier unsere Filme, auf die sind wir wahnsinnig stolz, das liegt hier in 4K und in Full HD und in sonst gar nichts. Und wenn das nicht durch deine Leitung geht, dann go fuck yourself. Dann hast du halt diese zwei Auflösungen und wenn die nicht durchgehen, dann gehen die halt nicht durch.
Ja, aber man verärgert halt Kunden damit. Es ist halt,
ich komme ja gleich zum Thema Urlaub, da es ist halt auch bei so Firmen wie Google, wenn sie Navigationssoftware programmieren, kommen sie auch nicht auf die Idee, weil sie halt scheinbar Kalifornien nie verlassen oder die USA nie verlassen, dass es möglicherweise schlau wäre, Straßennamen in der Landessprache auszusprechen, aber die Navigationsansagen weiterhin in der Sprache, die ich verstehe.
Also dass ich habe in meinem Auto, das hat aber nichts mit Google zu tun, in meinem Hyundai Auto habe ich so eine integrierte Navigationssoftware und da ich mein gesamtes Auto auf Norwegisch laufen lasse, also die ganzen Anzeigen und so ist alles auf Norwegisch, redet auch das Navigationsinstrument Norwegisch und es spricht auch alle Sprachen Norwegisch aus. Das ist sehr süß.
Ja, das machen die immer, aber das ist...
Das ich meine, aber halt bei den beiden Sprachen funktioniert es recht gut, gell? Weil die halt ziemlich ähnlich sind. Das ist halt, das ist oft nur Betonung. Also das ist von der Aussprache ist
immer zu erkennen.
Aber du hast schon recht, eigentlich ist das...
Hilft es einem nicht?
Idee, das so zu machen.
Nee, aber hilft es einem nicht? Also, wenn man jetzt in einem Land ist und irgendwie einen Straßennamen sucht und der spricht den so aus, wie ich ihn dann wieder hinschreiben würde, wenn ich die Sprache, also wenn er jetzt einen französischen Namen auf richtig Französisch ausspricht und ich suche halt den Namen, also keine Ahnung, er spricht ein G wie ein J aus und keine Ahnung, dann noch vier Buchstaben und dann verschluckt er was, wie auch immer.
Das könnte helfen. Vielleicht ist es Absicht, vielleicht ist es ein Feature.
Aber wenn das so richtig dumm Deutsch ausspricht, dann weiß ich, okay, es kommt ein G und dann kommt ein P und weiß ich nicht. Danach muss ich suchen. Danach scanne ich jetzt, wenn ich da abbiegen will.
Ich finde das furchtbar. Ich verstehe, was du meinst.
Befürchte, es ist nicht als Feature gemeint, aber es könnte ein Feature sein, ja.
Und also, ich bitte dich, ein amerikanisches Unternehmen, also wenn da nicht Champs-Élysées steht, dann findet die doch niemand die Champs-Élysées, oder?
Champs-Élysées.
So gut, dass du heute ein Palais-Allee trinkst, gell?
Ja, genau. Mhm. India Palais-Allee.
Indian Palais-Allee.
Genau. Ich wollte es nur einwerfen von der Seite jetzt mal in Christophs Aufreger. Aber natürlich, wenn du da nie genötigt, klar, die könnten ja mal aus Kalifornien dann mal nach Mexiko rüberfahren. Ist ja nicht so wahnsinnig weit. Und dann müsste das da ja irgendwie Spanisch sprechen. Aber das ist offensichtlich nicht vorgesehen, dass das so geht. Ich hatte auch noch, ich komme jetzt gerade nicht mehr auf die Details, aber ich hatte noch so einen anderen Aufreger mit der Software, der auch mit sowas wie Landesgrenzenüberschreitung und dann müssten Sachen anders funktionieren zu tun hatte, aber die komme ich jetzt gerade nicht mehr drauf. Ist egal, müssen wir irgendwann nachreichen.
Meilen und Unzen und Gewicht in Steinen.
Sowas, ja, nee, es war irgendwas Ähnliches. Wenn ich drauf komme, reiche ich es nach. Ich habe es jetzt gerade. Ich weiß, dass ich mich da fürchterlich drüber aufgeregt habe und auch die Lösung in meinem Kopf schon fertig programmiert hatte. Aber ich krieg's jetzt gerade nicht zusammen.
Sehr gut. Ich muss aber sagen, diesen Disney-Fehler hatte ich heute auch. Ich habe irgendwie die Kinder ins Bett gebracht, auf dem Handy weitergeguckt und dann bin ich zum Rechner zurückgekehrt, habe die Seite ausgemacht, wieder neu geladen, so richtig neu geladen. Und der ist trotzdem an der Stelle weitergelaufen, wo der Computer war und nicht, wo ich mit dem Handy war.
Ja.
Und da muss ich wieder vorspulen. Und da ist mir nämlich aufgefallen, wie lang so manche Szene ist, als ich da so durchgeskippt bin. Und mit der Maus kommst du ja sehr schnell durch. Das ist ja nicht so vorwärts drücken, sondern kannst ja unten einfach diesen Anfasser nehmen und da durchziehen. Und das ist mir aufgefallen, so, boah, da gibt's ein paar Szenen, die sind ganz schön lang.
Ja.
Und aber wie gesagt, da ist er auch zur falschen Stelle gesprungen, aber mir ist das nicht so, ich reg mich da nicht auf. Keine Ahnung warum.
Bisschen.
Ich habe außerdem eben aus meinem Bier versehentlich ein Herrengedeck gemacht. Wir sollten schnell weitermachen, bevor die Sendung komplett derangiert. Der Bob war im Urlaub. Du warst ja jetzt dreimal nicht da, überraschend.
Ja.
Zwei waren angekündigt, dann habe ich die angeschrieben, so hier, nächste Woche bist du wieder dran, du müsst jetzt mal was ansagen. Da hast du mir zugeschrieben, ja, war der Plan, aber Edge sind wir doch nicht ganz so.
Ja, also ungefähr, aber.
Ich bin noch eine Woche weg, denkt euch selber was aus.
Genau.
Ja, wie kam es denn dazu?
Auch meinem Chef geschrieben.
Geil.
Nee, wir sind ja wieder nach Dänemark gefahren, wir hatten ein Haus gemietet für zwei Wochen.
Ja, wieder so geiles mit so Whirlpool und so einem Kram, gell?
Ja, mit so einem, diesmal war der nicht ganz so geil, weil diesmal mussten wir den ja selber bezahlen. Beim letzten Mal war das ja so ein Upgrade, was uns in den Schoß gefallen ist. Diesmal war der nicht elektrisch. Das heißt, der hatte nicht, was hat er denn letztes Mal? 8,8 kW Anschlussleistung. Und ich auch denke so, was? Da reichen aber keine drei Phasen. Wie macht man denn das? Aber okay, die Dänen lösen das irgendwie. Was mich immer so ein bisschen skeptisch stimmt, weil die Dänen auch mit, das hatte ich ja auch erzählt nach meinem ersten Dänemark-Urlaub, das mit dem Erdungskontakt bei den Steckdosen nicht so genau nehmen, wie wir hier in Deutschland jetzt auch wieder. Ich hatte Toaster, die keine Erdung haben und so. Also, man reiche mir mein Badetoaster, das ist immer so ein Gedanke, der mir so durch den Kopf geht. Weil das ist alles sehr fies, was die da an so in Elektroverkabelung machen. Diesmal hatten wir einen Blubbertopf auf der Terrasse stehen, den man mit einem Holzfeuer beheizen muss. Ich habe auch mal so rein interessehalber geguckt, was sowas kostet. Es geht eigentlich noch. Ich hätte das teurer irgendwie mir vorgestellt, aber man kann so ein Ding für 4,4 kann man das kaufen.
Ja, das habe ich auch mal recherchiert.
Dann stellt man sich
das. Das heißt, nächstes Jahr Papa Kind selten bei dir im Whirlpool? Nee? Komm nicht in euren Garten?
nee, das ist jetzt nicht auf dem Investmentplan. Ich wollte nur mal die Zahl wissen, was das ungefähr kostet.
Aber
da füllt 4000, man da 1200 Liter Wasser rein und die Anleitung in dem Haus sagt, dass man die dann nach einem Mal Baden wegschütten soll. Also,
Ach, du Scheiße.
Das ist halt schon
übel. Das heißt, es wird nicht geklort.
Es wird schon geklort, aber nur quasi.
Du klorst das für einmal reingehen?
Ja, da sind die penibel, weil die möchten scheinbar nicht, dass dann in den ganzen Rohrleitungen, wo das dann rausläuft, irgendwie, keine Ahnung, da soll auch ein bisschen Chlor durch. Keine Ahnung, das könnte man wahrscheinlich auch mit Reinigungsmitteln nachher. Aber die legen dir so Tabletten ins Häuschen und sagen, schmeiß davon irgendwie drei Stück kurz, bevor du reingehst rein und dann nochmal zwei, wenn du wieder raus bist. Und dann musst du es aber die ganze Nacht über drin lassen, das Wasser, weil das Holzfeuer muss noch ausgehen über die Nacht. Und in der Zeit, wo das Hitze produziert, muss Wasser drin sein, sonst schmilzt dir der Plastiktopf quasi. Kann ich auch durchaus nachvollziehen, weil die Hitze muss ja irgendwo hin quasi, sonst überhitzt das ja da die Plastikteile oder die, das ist ja nicht Keramik oder sowas, das ist ja irgendwie so ein Kunststoff oder GFK oder irgend sowas. Insofern, du musst den erst mit kaltem Wasser füllen, dann, wenn er voll ist, was durchaus, also ich habe das mit so einem Gartenschlauch gemacht und es dauert gut und gerne 90 bis 100 Minuten ungefähr, habe ich dann so gemessen. So beim zweiten, dritten Mal hatte ich dann irgendwie so mein Timer auf der Uhr so einigermaßen präzise, dass ich wusste, wenn die Uhr klingelt, dann gehe ich raus und dann ist das Ding voll und dann drehe ich das Wasser ab. Und danach machst du Feuer an und dann dauert es nochmal so 90 bis 120 Minuten, in denen du alle 15 bis 20 Minuten hingehst und einen Scheit Holz nachwirfst, weil das Feuer dann, machst du halt
richtig Alarm. Du willst ja Höllenblut haben,
ja. Ja, du willst da Höllenfeuer haben und immer wenn genug Platz im Ofen ist, um einen neuen Scheit reinzustecken, dann tust du das auch. Und nach ungefähr 90 bis 120 Minuten, ich hatte dann so ein Schwimmthermometer, auch mit Funk, wo ich dann im Wohnzimmer immer sehen konnte, was so passiert. Am Anfang geht's in 0,1er Schritten und bewegt sich faktisch gar nicht, wenn das Feuer noch so am Anfang ist und ein bisschen braucht. Und das Ding hat auch keine Umwälzpumpe. Das heißt, das hat nur diese Blubberfunktion von so einem Whirlpool. Und die machst du dann an, damit da Bewegung im Wasser ist. Aber das ist in dem Sinne kein echtes Umwälzen. Das Umwälzen passiert nur durch Wärme. Da ist ein Rohr, was irgendwie innen einen Einlass ganz unten am Boden hat und einen Auslass wie oben so 10 cm unter der Wasseroberfläche. Und dieses Rohr läuft irgendwie an oder im Feuerteil vorbei und wird das Wasser, was da drin ist, wird quasi erhitzt und steigt dann nach oben und kommt aus dem oberen Teil von dem Rohr wieder raus und dadurch wird unten wieder was Neues angesaugt und dadurch entsteht so ein bisschen Austausch und die Empfehlung war, mach das Blubbern währenddessen auch an, obwohl du damit ja Kälte eigentlich ins Wasser bringst, weil da wird ja einfach kalte Außenluft eingeblasen.
Man kann aber die auch erwärmen. Könntest du auch noch übers Feuer leiten.
Könnte man, weiß ich nicht, ob sie das tun. Nee, fühlt sich nicht so an, wenn du am Ende drin sitzt, dass die erwärmt ist.
Wir haben ja von unseren Vorbesitzern diese Whirlpool-Badewanne geerbt und da sind die Blubberblasen erwärmt. Das ist wirklich nice.
Wow. Ja, das ist da, glaube ich, nicht so. Egal, ich habe das dann trotzdem so gemacht, wie die Empfehlung lautet, habe die ganze Zeit die Blubber-Dings laufen lassen, habe aber den Deckel drauf. Also du hast so eine dicke, das ist so ein in Kunstleder eingebundenes, dickes Styropor-Ding, was genau wie so ein Deckel, den du so halbseitig aufklappen kannst, wenn du das willst, um irgendwie was zu messen, um Chlorwert zu messen oder um Temperatur zu messen oder um irgendwas zu gucken. Aber der ist dann drauf, sodass jetzt nicht dieser Hitzeverlust durch die große offene Oberfläche besteht. Und dann heizt du das Ding halt 2 Stunden und danach hat es dann, kannst du selber entscheiden, wann du aufhörst. Ich habe dann immer so bei 35 Grad oder so habe ich dann aufgehört, wenn ich so 34, 35 irgendwo in der Gegend war, habe ich aufgehört nachzuschmeißen und dann heizt er noch weiter bis 36, 36,5 und irgendwo bei 37,2 toppt's dann aus und dann fällt's wieder runter, aber in der Zeit habe ich dann halt auch schon der Family Bescheid gesagt, so geht los und dann sind wir da alle reingestiegen. Hundi hat auch immer sehr blöd geguckt, wenn die ganze Familie im Topf war und hat beschlossen, das geht ja jetzt nicht, da muss ich ja mal hochklettern und dann ist sie da immer hochgeklettert und hat über das Ding drüber geguckt und sehr blöd reingeschaut, weil sie blubberndes Wasser, das war ihr dann sehr ungeheuerlich. Und dann hat sie meistens sich irgendwo so 1-2 Meter in die Nähe von dem Blubbertopf hingelegt und hat uns einfach nur anfangs beobachtet, irgendwann ist sie dann eingeschlafen. Und dann sitzt man da so drin und knallt sich irgendwie ein Weißwein in den Kopf und die Kinder machen einen Haufen Unfug und nach 2 Stunden kommt man da wieder raus und stellt fest, dass das einfach viel zu lange ist, um in so warmem Wasser zu bleiben. Aber meine Güte, jetzt hat man so ein großes Feuer gemacht, dann macht man das halt trotzdem. Und wie gesagt, jetzt
hat dabei Wein trinken ist halt schon amtlich.
steht auch da drin, dass man das nicht machen soll, aber hey, ist Urlaub.
Ja,
Der Gedanke, den ihr jetzt vielleicht hattet, dass ihr sagt, okay, ist ja Hitzewelle, das hatten wir halt nicht. Wir hatten halt teilweise 17 Grad und dann mal, wenn es ein schöner Tag war, hatten wir 21 und wenn es ein etwas verregneter Tag war, dann hatten wir halt 17 oder auch mal 16. Und Regen, der seitwärts kommt. Also Dänemark-Wetter, so wie man das auch erwartet. Und das war ja auch durchaus unser Ziel. Wir wollten ja absichtlich, haben wir ja Dänemark gebucht, weil wir eben der zu erwartenden Hitzekatastrophe, die ja jetzt hier scheinbar Standard ist, entgehen wollten. Und insofern haben wir, Christoph hat das ja auch in einer der letzten Sendungen mal so angepöbelt und da wollte ich ein großes Ausrufezeichen drunter setzen. Oder war das in irgendeiner alten Folge, die ich gehört habe? Ich weiß nicht mehr. Du hast irgendwann mal ganz groß gemeckert, dass wir aufhören müssen. Irgendwie Sonnenschein.
Habe ich neulich gesagt, ja.
Gerade vor kurzem, ja. Dann war das, dass ich das da gehört habe. Ich irgendwie alte Sendungen,
also Sendung,
wo ich nicht dabei bin, so Interleaving gehört habe. Dass es aufhören muss, dass wir das immer als gutes Wetter bezeichnen. Insofern hatten wir jetzt gutes Wetter, nämlich Temperaturen, die man ertragen kann. Aber eben auch mal Regen. Also da wurde durchaus meine Regenjacke wurde öfter mal verwendet. Und dann ist natürlich schön, wenn du irgendwie abends, wenn die Sonne untergeht, wobei sie das da oben im Norden jetzt zu dem Zeitpunkt auch teilweise erst so gegen oder am Anfang des Urlaubs sogar nach 22 Uhr gemacht hat und die Kinder ja doch auch erst 9 und 6 sind und demzufolge 22 Uhr, okay, ist Urlaub, aber trotzdem ist dann so langsam mal die Zeit, wo sie mal ans Bett gehen denken sollten. Aber wenn dir der Sonnenuntergang ist, dann ist halt draußen unter Umständen schon ein bisschen kühl und da ist 35 Grad Wasser schon geil. Und dann sitzt man so ein bisschen drin und
das klingt schon geil, ja.
Das ist schon fancy. Und wir mussten halt fürs Wasser nichts bezahlen. Für den Strom schon. War aber auch geil, weil war eine 32 Ampere, so eine rote Industriesteckdose außen am Haus, um das Auto aufzuladen. Jetzt habe ich leider keinen Adapter, mit dem ich alle 3 Phasen dort benutzen kann, sondern ich habe nur so einen Adapter reingesteckt, der dann wieder eine normale Schokosteckdose aus dem Ding macht. Und dann meinen 220 Volt Ladeadapter dran gesteckt, der dann irgendwie so 4 Stunden für 10% vom Akku braucht. Also in einer Nacht irgendwie so, je nachdem wann du es am Nachmittag dran steckst, so maximal mal 30% schafft er in einem Nachmittag und Nacht. Aber das war genug, um irgendwie über den Urlaub zu kommen und dann den Strom mussten wir halt bezahlen, aber diesmal war der Wassertopf halt nicht über Strom. Insofern war dann irgendwie, ich bin dann im Supermarkt da, kriegst du überall Feuerholz, weil in dieser Gegend sind sehr, 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 sehr viele Ferienhäuser, die irgendwie einen Kamin oder auch so einen Wassertopf haben. Insofern Feuerholz ist da ein omnipräsentes Supermarktgut, so wie Grillkohle in Deutschland wahrscheinlich. Und dann konnte ich da einfach irgendwie 2, 3 Säcke mitnehmen und dann war das für die Woche oder für die 2 Wochen auch genug. Ich glaube, ich habe 4 oder 5 Säcke verfeuert. Na, egal. Jedenfalls macht man da so den einen oder anderen Holzscheit weg. Und wir haben sogar an einem Abend den Kamin im Wohnzimmer angemacht. Weil es da einen Abend wirklich so kalt war, dass wir dachten, okay, jetzt ist es unangenehm. Jetzt machen wir entweder die Heizung an oder den Kamin. Und dann haben wir halt gedacht, okay, Kamin haben wir zu Hause nicht, Heizung haben wir immer. Dann nehmen wir jetzt mal den Kamin. Das ist dann auch und mal was Besonderes. Das ist
doch schön, oder? Und dann so dieses Feuer. Und
das ist nett, genau.
Ja.
Dann hatten wir am nächsten Tag, oder nee, nicht, war nicht der nächste Tag, war irgendwie 1, 2 Tage später, aber so das Feuer im Kamin war noch, ich hatte den noch nicht wieder sauber gemacht, hatte die Asche noch nicht rausgemacht, das war gar nicht so lang danach, hatte meine Frau dann irgendwie gemeint, da ist irgendein Geräusch im Kaminrohr, was ist das? Und dann habe ich es auch gehört und dann war es wieder weg und dann, ja, irgendwann haben wir dann festgestellt, da ist ein Vogel im Kaminrohr, im Schornstein. Und irgendwann hat er es dann auch geschafft. Der Kamin war so ein schicker, so ein freistehendes Ding mit einer Glastür. Und irgendwann plötzlich, da ist ein kleiner Vogel hinter der Glastür. So, okay.
Ups.
Dann lassen wir den jetzt mal raus. Machen wir mal die Eingangstür auf und die Balkonschiebetür machen wir auch auf. Und dann machen wir diese kleine Glastür auf und gucken mal, was passiert. Was macht dieser blöde Vogel? Er fliegt los, verfehlt die Terrassentür um ein Fenstersegment, fliegt gegen das Nachbarfenstersegment, knallt auf den Boden und liegt da erstmal sehr benommen. Die Kinder sofort, großes Geschrei, der Vogel ist tot. Meine Frau stürzt sich auf den Hund, um zu verhindern.
Ich wollte gerade sagen, der Hund sieht das. Oh, Snack.
Genau. Und verhindert, dass der Hund irgendwas damit macht. Und dann geht, meine Tochter zu dem Vogel hin und schiebt den so ein bisschen, um zu gucken, was mit dem ist. Und in dem Augenblick berappelt der sich wieder, steht auf und fliegt dann doch aus dem richtigen Segment. Das war so drei Scheiben, die mittlere war schiebbar, flog er dann raus und war weg. Und wir so, okay, alles klar, blöder Vogel, was macht, wieso macht er das und geht in den Schornstein? Und am selben Tag, 2 Stunden später, noch ein Vogel, vielleicht derselbe, keine Ahnung, wieder im Schornstein drin, wieder im Kamin irgendwie. Diesmal hat es dann länger gebraucht. Dann habe ich versucht, weil ich ja jetzt wusste, was das für ein Viech ist, wir hatten wieder nur dieses Geräusch, dann habe ich versucht, diesen Kamin, da waren so Steine innen drin, die so senkrecht stehen, die quasi die Innenwände bilden, aber die waren beweglich. Das merkte man, man kann die wahrscheinlich, wenn man Schornsteinfeger ist oder so, kann man die rausnehmen, um dahinter sauber zu machen, um die ganze Asche da rauszukriegen. Da habe ich versucht, die auszubauen, um diesen Vogel zu retten, weil kein richtiger Weg ersichtlich war, wie dieser Vogel es eigentlich schafft, aus dem Rohr oben unten in die Brennkammer zu kommen. Ich kann dir nicht sagen. Ich sehe Schlitze, wie die Gase da durchströmen können. Ich habe aber nichts gesehen, was groß genug ist, dass ein Vogel da durchkommen kann. Ich weiß nicht, wie der Erste das geschafft hat. Und dann habe ich gedacht, ich muss diese Steine ausbauen, vor allen Dingen den obersten, um irgendwie den Weg zu dem Schacht quasi freizulegen, damit ich diesen Vogel da rauskrieg. Habe ich nicht geschafft. Ich habe auch angefangen, irgendwelche Schrauben lose zu drehen, das führte aber zu nichts, dann habe ich sie wieder festgedreht und dann habe ich das irgendwann aufgegeben und habe gedacht, gut, dann muss er es irgendwie so schaffen, wie der Erste es auch geschafft hat. Das hat dann 2, 3 Stunden gedauert und dann war er irgendwann plötzlich in der Brennkammer unten und dann waren wir beim zweiten Mal ein bisschen schlauer und haben vor die anderen Fenstersegmente den Vorhang davor gezogen, der da an der Seite war, den wir bis dahin irgendwie gar nicht beachtet hatten. Und er hat es dann auf den ersten Versuch geschafft, das Loch in der Wand zu treffen und daraus zu fliegen. Und weitere Vögel kamen dann zum Glück nicht. Weiß nicht, ob das üblich ist. Hattet ihr schon mal Vögel in euren Kamin? Machen die das?
Ist mir nicht. Warte mal, doch. Nee, in meinem noch nicht. Aber mir ist es schon mal passiert, als ich ein Gebäude begutachtet habe und da die Kaminklappe aufgemacht habe. Und da lag auch ein toter Vogel drin. Hm. Das scheint es tatsächlich zu geben, das Problem.
Naja, also wie gesagt, 2-mal am selben Tag. Aber dann in dem restlichen 2 Wochen auch nicht mehr, also von daher.
Wir hatten bisher nur Katzen im Kamin.
Also von der anderen Seite rein.
Ja, als die ganz neu war, wir haben doch den Kamin im Wohnzimmer und da war so ein Metallschutz davor, damit die Kinder da nicht rein und die Katzen, denen ist es natürlich egal, die klettern drüber. Ja. Und da waren die 2 Tage bei uns, da ist die erst mal in den Kamin geklettert, über dieses schwarze Ding drüber. Und war dann, glaube ich, 3 Wochen lang hat sie einen schwarzen Rücken gehabt, weil sie den ganzen Staub da Und seitdem ist da bei uns eine Pappe davor. Kann keiner mehr rein in den Kamin.
Ja, cool. Ja, ansonsten der Urlaub. Die Gegend ist natürlich schön und irgendwann hatten wir dann so, nachdem die erste Woche so rum war und wir dann so merkten, ah, jetzt noch, es war dann zweite Woche Montag oder sowas und dachten, okay, so Freitag ist dann langsam mal letzter richtiger Tag und was machen wir denn jetzt an den weiteren 4 Tagen? Und dann kam uns irgendwie so diese Gedanke so, 4 Tage, nur noch 4 Tage? Das ist jetzt aber unschön. So, und ich hatte ja den Triathlon abgesagt, weil das eben die Schließzeit in der Einrichtung ist, wo meine Frau arbeitet. Das heißt, die hat da so oder so Zwangsurlaub 3 Wochen lang. Das heißt, für sie war eh klar, sie hat noch eine Woche Urlaub, dann einfach hier zu Hause. Und bei mir ist es so, dass ich eh beruflich gerade, sind wir teammäßig mit den Projekten gerade in so einer Umbruchphase, wo neue Sachen zwar demnächst anfangen, die sind auch schon sehr konkret, aber aktuell, sag ich mal, juckt es jetzt niemanden, wenn ich noch eine Woche mehr Urlaub hinten dran hänge, da trete ich niemanden mit auf die Füße, der jetzt irgendwie darauf wartet, dass ich endlich zurückkomme oder so.
Ihr seid noch nicht unter Volllast quasi.
Wir sind noch nicht unter Volllast, wir sind wir sind gerade dabei, ein neues Team zu formen, aber da peitschen, das ist gerade ganz unglücklich gestartet, da peitschen gerade ganz viele Urlaubswochen von anderen Kollegen auch noch mit rein. Insofern ist absehbar, das wird sowieso erst Mitte August richtig Schwung aufnehmen. Und dann habe ich gedacht, okay, scheiß drauf, dann hau ich auch noch eine Woche Urlaub rein. Aber, großes Fragezeichen, können wir denn eigentlich verlängern? Gibt's hier irgendwas, also kann man in diesem Haus einfach eine Woche dranhängen oder kann man das nicht? Und dann haben wir geguckt und das Haus, in dem wir zu dem Zeitpunkt wohnten, konnte man nicht verlängern. Das war dann wohl schon an den nächsten Gast verbucht. Dann sind wir zu dieser Vermietungsagentur, die das da vor Ort abhandelt, also die da, wo die Reinigungsleute schicken und die ganzen, also gehören tun diese Häuser ja irgendwelchen Privatpersonen, aber die werden halt meistens über so Ferienagenturen irgendwie gemanagt, die das dann mit dem Check-in, Check-out der Gäste, die da vor Ort sind und dem Reinigen und so weiter alles machen. Das sind ja dann nicht die Besitzer. Und da sind wir hin und haben die gefragt, so, wir wohnen gerade in einem der von euch vermieteten Häuser. Wir würden gerne eine Woche verlängern. Wir würden auch umziehen in irgendein anderes Haus. Hier, vielleicht hier in der Gegend. Da habt ihr irgendwas. Und die Frau hat nicht mal ihren Computer angeguckt und hat einfach gesagt, nein. Und dann dachte ich so, okay. Das war deutlich. Danke. Und dann bin ich wieder rausgegangen und meine Frau meinte dann im Auto so, du bist jetzt echt schnell rausgekommen. Das scheint mir kein gutes Zeichen. Und ich so, ja, schlecht gelaufen. Okay, back to Internet. Und dann haben wir unseren Suchradius etwas erweitert und haben halt gesagt, okay, dann ist es halt nicht diese Gegend hier, dann ist es halt irgendwo anders. Wir haben dann, habe ich irgendwann geguckt, wie lange fährt man denn nach Holland? So, ja, okay, das ist doch ein bisschen arg weit. Das wären dann irgendwie so 5-6 Stunden oder was, die du da unterwegs bist und das wollten wir dann doch nicht machen. Und dann haben wir Dänemark nach Norden erweitert und also wir waren ja am Ringkøbing-Fjord. Das ist so an die Nordseeseite von Dänemark, kannst du sagen, etwa die Mitte. Ja, wenn du so von Skagen bis zur deutschen Grenze einmal so die Nordseeküste lang, ist ja so leicht gebogen. Skagen ist ja dann oben schon so fast Ost-West-Linie. Nicht ganz, aber fast. Und die restliche Küste ist ja mehr oder minder eine Nord-Süd-Linie. Und da ist der Ringkøbing-Fjord so Pi mal Daumen in der Mitte. Und dann hatten wir auch absichtlich so ausgewählt, weil wir eigentlich gar nicht so viel weiter nach Norden fahren wollen, weil du legst ja dann auch immer mehr Anfahrtkilometer oben drauf und es sind so schon 900 irgendwas. Das wollten wir nicht noch unnötig weiter verlängern, weil eigentlich ist die Nordseeküste ja überall so ein bisschen gleich. Ja, das ist in Norwegen da oben im Zweifel alles ein endlos langer weiter Sandstrand mit einer Düne dahinter und vielleicht wächst da mal irgendein anderes Gras oder irgendeine andere Sanddistel oder sowas, aber ansonsten sieht es schon irgendwie immer ein bisschen gleich aus, stehen auch immer überall deutsche Bunker rum, die da so vor sich hin im Sand verwittern. Aber dann haben wir eben doch geguckt, was geht denn noch nach Norden und da war dann wirklich echt nur noch Rudis Restrampe in den Ferienhäusern. Du findest dann Sachen, wo du wirklich das Gefühl hast, so da haben sie die tote Oma letzte Woche rausgetragen und jetzt vermieten sie das als Ferienhaus. Das sieht so trostlos und schlimm aus und irgendwelche Hütten, die, wo du dich fragst, ob das fließend Wasser hat oder ob das irgendwie aus dem Container vom Dach kommt. Da ist fieses Zeug dann nur noch drin gewesen. Und dann haben wir ein bisschen noch weiter nach Norden gesucht und haben dann irgendwann auch gedacht, okay, dann vielleicht doch Landesinnere, vielleicht nicht mehr nicht mehr Nordseeküste, sondern irgendwo an so einem Fjord im Landesinneren oder sowas, wo vielleicht, oder vielleicht dann auch in irgendeiner süßen Kleinstadt oder sowas und nicht irgendwo im Grünen. Lass mal irgendwas finden, wo wir noch einen anderen Teil von Dänemark sehen. Und das haben wir dann auch gefunden in Løgstør. Das ist an Limfjord oder Leimfjord, ich weiß nicht genau, wie man den ausspricht, im Landesinneren, deutlich weiter nördlich, so 30 Minuten von der Nordküste, anderthalb, zwei Stunden von Skagen entfernt, 50 Minuten von Aalborg, Aalborg, so, oder?
Ja. Würde
ich sagen. Mhm. Ja. Und genau, dann sind wir da eingezogen. Da wohnten wir dann in der Innenstadt, in der Fischers Gall. Heißt es so, wenn es sich Garde schreibt? Gall?
Ja.
Gall? Mhm. Ja, sowas. Genau. Süßes kleines Städtchen, aber völlig der Hund begraben. Also wirklich völlig der Hund begraben. Hat einen netten kleinen Yachthafen, wo wir auch lustige Sachen, wo sich Segelboote festgefahren haben und dann lose geschleppt werden mussten, weil sie irgendwie zu nah an die grüne Tonne auf der einen Seite von der Betonung rangefahren sind und dann mit dem Kiel auf den Grund geknallt sind und dann standen sie da neben der Hafeneinfahrt und mussten dann freigeschleppt werden von den SAR-Leuten. Sehr, sehr spektakuläre Show. Also da ist schon irgendwie touristisch ein bisschen was los, aber der Ort ist halt komplett tot. Da wohnt auch kaum jemand irgendwie. Nur alte Leute, es war ein bisschen, ja, ich will nicht sagen Downer, weil es war immer noch Urlaub und es war immer noch alles schön irgendwie, aber man musste eigentlich dann doch jeden Tag das Auto nehmen und den Ort in irgendeine Richtung verlassen, um irgendwas zu erleben, wo die Kinder auch was davon haben. Weil der Ort selber hat halt ein oder zwei längere Spaziergänge hergegeben, um sich so ein bisschen die Gegend anzugucken und dann war es da aber auch durch mit dem Thema. Das Häuschen, was wir da hatten, war dann so in der Innenstadt, war ganz süß. Dann haben wir diese Woche einfach gebucht. Ich habe meinen Urlaub eingereicht und dann sind wir da hingefahren und haben eben gedacht, okay, entweder die Alternative ist nach Hause fahren oder das wollten wir irgendwie nicht. Und dann war das gut und gut genug und auf jeden Fall die richtige Entscheidung, würde ich sagen. Und wir haben da auch sehr, sehr komfortabel gewohnt. Der Hund hat gleich als erstes am ersten Tag, wo wir da angekommen sind, was auch noch der Geburtstag meiner Frau war, vermutlich vielleicht Maiglöckchen gefressen.
Nein.
Hochgiftig sind. Und wir wussten nicht, ob er es gemacht hat. Wir haben nur abgebissenes Maiglöckchenblatt gefunden, direkt an der Stelle, wo sie vorher gelegen und irgendwas gemacht hat. Und dann fängst du halt an zu recherchieren, was passiert, wenn ein Hund Maiglöckchen isst, wie giftig ist das, was mache ich, wie viel muss er gefressen haben, damit es wie problematisch wird und ja, und alles, was du dann so liest, ist im Wesentlichen, keine Zeit verlieren, sofort zum Tierarzt, Expressverfahren, nicht erst warten, bis irgendwelche Vergiftungserscheinungen auftreten, dann ist es unter Umständen zu spät, sondern jetzt heißt es handeln und zwar schnell. Und insofern, ja, wir haben dann noch mehrere Seiten oder so alles quer gelesen, so schnell ich konnte und mit der KI und so weiter und überall war derselbe Tipp. Also da hat niemand gesagt, warte erstmal, ob er anfängt zu kotzen oder ob er anfängt zu speicheln oder ob er anfängt zu übermaßen zu hecheln oder irgend, sondern die haben alle gesagt, so instant zum Tierarzt, keine Zeit verlieren. Und ja, dann habe ich recherchiert, wo ist hier die nächste Tierklinik, die Dürre-Klinik, wie ist das immer, D-Y-R-E, sehr lustig, wenn man da immer dran vorbeifährt. Am Anfang dachte ich, was wollen die von mir, aber dann habe ich verstanden, das ist die Tierklinik. Oder der Dürreleger, das ist der Arzt, der die, weiß nicht, hinlegt oder so. Diese Sprache ist sehr lustig. Und der nächste war 27 Kilometer entfernt.
So ist, sowohl bei dir als auch bei Stefans Frau, nur weil es bei uns ähnliche Wörter gibt, die was anderes bedeuten, heißt das nicht, dass es lustig ist.
Natürlich, doch. Also, wo ich lache, bestimme ich ja noch selber, ne?
Ja, okay.
Ja, also der nächste Tierarzt war 27 Kilometer entfernt und dann habe ich den, also zumindest der nächste, der ich gefunden habe und der offen hatte zu dem Zeitpunkt, weil es ging auf den Abend zu, wir waren so bei 17.30 Uhr oder so zu dem Zeitpunkt und dann habe ich den angerufen und in der Hoffnung, dass der ein bisschen Deutsch oder Englisch kann, was er auch konnte. Das Problem war, dass vorher so eine Telefonansage auf Dänisch kam. Und die nimmt natürlich keine Rücksicht darauf, dass du sie fragst, ob sie auch Deutsch oder Englisch spricht. Die redet einfach auf Dänisch und ich habe kein Wort verstanden von dem, was die mir gesagt hat. Und dann habe ich halt einfach gewartet und dann kam so ein Ton und dann hat es mich mit seinem Handy offensichtlich verbunden. Da war ich sehr dankbar, weil dann habe ich eben fragen können, ob er Deutsch oder Englisch spricht. Und dann hat er gemeint, ja, beides, kein Thema. Und dann hat er gemeint, er wäre auch gerade nicht dort, aber er könnte in ungefähr einer Stunde dort sein. Und er würde mich mal, wenn er noch eine halbe Stunde entfernt ist, weil er wusste, als ich ihm gesagt habe, wo ich bin, wie lange ich zu ihm brauchen würde. Und dann hat er gesagt, wenn ich eine halbe Stunde von der Klinik entfernt bin, dann rufe ich dich an, dann kannst du losfahren. Und dann haben wir das gemacht, so diese Verabredung, und sind dann auch losgefahren. Und während der Fahrt hatten wir den Eindruck, dass der Hund wahnsinnig viel hechelt, obwohl es nicht so heiß war. Aber vielleicht haben wir uns das auch eingebildet. Jedenfalls am Schluss waren wir dort und haben ihn untersuchen lassen. Und er hat ihm dann prophylaktisch ein paar Spritzen gegeben, weil er gemeint hat, es gibt so ein paar Mittel, die man gegen Vergiftung gibt. Und da ist es eigentlich irrelevant, ob der Hund jetzt wirklich vergiftet ist oder nicht. Die wirken halt, wie sie wirken, aber das tut jetzt auch keinen Schaden, wenn der Hund nicht, mein Eindruck war, dass der Hund dann wahnsinnig viel öfter pissen musste und wahnsinnig viel getrunken hat, weil das wahrscheinlich irgendwie den Umschlag durch die Niere erhöht und dadurch die Entgiftung, ist meine laienhafte Interpretation dessen, was ich danach bei dem Hund beobachtet habe. Und er sagte halt, das ist irgendwie irrelevant, ob der jetzt vergiftet ist oder nicht, wir machen das jetzt einfach. Und sein Eindruck von dem Hund war aber, dass der nicht oder wenn dann nur wenig gefressen hat, weil er auf so ein paar Sachen, Herzrhythmusstörungen würden dann kommen und übermäßiges Speichelproduktion und sowas. Und das hatte der nicht in dem Maße, dass man das nennenswert beobachten konnte. Und deshalb sagte er, sein Eindruck, der ist nicht vergiftet, aber wir machen das trotzdem und dann ist das gut. So, und dann hat er mir nahezu 400 Euro für die ganze Aktion abgenommen.
Wow.
Das ist halt schmerzhaft. Wollen wir mal sehen, es wird sich noch rausstellen, ob die Hundetierkrankenversicherung das dann bezahlt, wenn ich da eine dänische Rechnung einreiche. Und ob sowas überhaupt abgedeckt ist, das kann ich vielleicht mal irgendwann nachreichen, wenn sich das geklärt hat. Im Moment bin ich da jetzt natürlich erstmal in Vorlage getreten. Aber okay, Hund nicht tot, wunderbar, alle zurückgefahren. Der Geburtstag meiner Frau ein bisschen überschattet von der ganzen Aktion. Aber okay, wir waren dann in der neuen Wohnung und sind dann nur noch mit dem Hund mit Leine in den Garten gegangen, weil da waren am Rand so Blumenbeete und in diesem Blumenbeet war wirklich eine große Stelle, wo einfach wahnsinnig viel Maiglöckchen waren, so dass man auch gedacht hat, wenn ich jetzt anfange und die Maiglöckchen rausreiße, dann hinterlasse ich halt an einer Stelle in dem Garten so ein Trümmerfeld. Das kannst du jetzt auch nicht machen, einfach den Leuten, die dieses Haus gehört, mal ihren Garten umgestalten.
Das, ihre schöne Maiglöckchenzucht zerstören.
Ja, genau, da einfach mal so eine Ecke roden. Jetzt auch nicht so das, was ich als nächstes gemacht habe. Es war natürlich ein bisschen blöd, weil eigentlich ist es ganz schön, wenn du so einen Garten hast und ein Hund, der normalerweise in der Wohnung lebt, dann auch einfach mal die Tür aufmachen kannst und sagen kannst, so Hund, viel Spaß, geh da raus. Und kau da irgendwelche unreifen Birnen, wenn du der Meinung bist. Weil das hat sie nämlich die ganze Zeit dann immer gemacht, weil da so Birnen und Apfelbaum stand und der hat immer mal hin und wieder so halbreife Dinger verloren und dann hat sie sich die geschnappt und hat die gegessen. Das konnten wir dann halt nicht mehr machen, den da freilassen, weil eben diese Maiglöckchen da standen. Ja, aber ansonsten einfach mal spontan den Urlaub verlängern kann ich empfehlen, das ist ein gutes Konzept. Sollte man. Das fühlt sich so, das fühlte sich anders an, glaube ich. Ich kann das ja jetzt nicht eins zu eins vergleichen, weil man ja nicht beides gleichzeitig tun kann. Aber es fühlte sich anders an, als ich glaube, dass es sich anfühlen würde, wenn man von Anfang an 3 Wochen bucht. Weil das hatte sowas von fuck it, wir machen das jetzt einfach und wir verlängern jetzt einfach unseren Urlaub, weil wir es in diesem Augenblick konnten. Und das hatte irgendwie was für sich. Dann so dem Stefan die Nachricht zu schreiben, ja, nö. Müsst ihr noch eine Woche ohne mich machen. Das war irgendwie nett. Ja. Und Dänemark an sich, es ist wahnsinnig teuer, dieses Land. Also wenn du essen gehst mit der Familie, mit Kindern und selbst wenn du für die Kiddies nur von der Kinderkarte die Hähnchennuggets mit Pommes bestellst und für dich auch keine Vorspeise, einfach nur irgendwie, weiß ich nicht, auch den Burger mit Pommes und Bacon und ein Bier und die Ehefrau sucht sich auch irgendwas Vergleichbares aus und kein fancy, ist kein teures Restaurant, ist irgendwie so normal, ja, 120 Euro. Einfach so, jedes Mal. Ist einfach so garstig teuer, dieses Land. Aber es ist so schön. Alle Leute sprechen Englisch oder Deutsch. Alle Leute sind wahnsinnig freundlich, sehr relaxed und die öffentlichen Toiletten sind unfassbar sauber, immer und überall. Fällt mir jedes Mal wieder auf. Sobald du die dänische Grenze überschritten hast, ist eine öffentliche Toilette, die du benutzen musst oder auf die deine Kinder wollen, weil sie dringend mal müssen oder so. In Deutschland hat man ja immer so dieses Gefühl, fass bloß nichts an Und wenn sich's vermeiden lässt, dann lass uns das irgendwie anders machen. Man möchte da nicht rein. Und sobald du in Dänemark bist, kein Problem, gehst halt auf ein öffentliches Klo, die sind, das ist schon okay. Sehr faszinierend, wie das funktioniert. Trotz der Menge an deutscher Touristen, die da dann immer ja auch in der Gegend sind, wo ich immer denken würde, wenn die dann anwesend sind,
die können
müsste
sich
man
nicht
ja wieder das gleiche Problem haben wie in Deutschland, aber irgendwie wissen die dann, die sind dann so geschockt, dass es so sauber ist, dass sie sich dann ausnahmsweise doch benehmen. Oder keine Ahnung, was da anders ist, aber das fällt mir jedes Mal wieder auf, das ist faszinierend. Mit dem Aldi-Bus ist man in Deutschland so, dass man an jedem Rewe-Parkplatz angequatscht wird. Wenn du in Dänemark einen Aldi-Bus fährst, bist du einer von Tausenden. Ich habe noch nie so viele Aldi-Bus gesehen wie in diesem Urlaub. Das Auto ist da einfach omnipräsent. Jeder Handwerker hat einen, jedes Restaurant hat einen, jeder, der irgendwie einen Bus braucht, um da sein Werbedings von seiner Firma drauf zu kleben, hat einen, und privat fahren sie die auch alle.
Man bei unserem Gefühl, Schwimmbad steht im Moment ein dänischer Aldi-Bus.
Ja, für den Dänen ist das kein, der wundert sich wahrscheinlich, warum es hier so wenige davon gibt. Die sind da
umgekehrt.
Also ich stand auf einem Parkplatz von so einem Netto und daneben dran war noch das, was bei uns Fressnapf heißt. Das heißt, das ist dieselbe Kette, das heißt im europäischen Ausland Maxi Zoo, um Hundefutter zu kaufen. Und dieser Parkplatz war so geteilt, da war glaube ich noch ein Schuhladen. Also diese drei Läden in so einem Industriegebiet. Und auf diesem kleinen Parkplatz, der nicht mal halb voll war, standen vier Aldi-Busse plus meiner. Und da denkst du dir so, das passiert dir in Deutschland einfach nicht. Das ist so, dieses Auto ist so normal da oben. Und generell, die Elektroautodichte, also ihr werdet ja wahrscheinlich, wenn ihr jetzt Norwegen macht, Christoph, du und Stefan ja auch, werdet ihr wahrscheinlich nochmal eine ganz andere Elektroautodichte sehen, als ich die jetzt in Dänemark gesehen habe. Aber die in Dänemark ist auch schon echt heftig. Also du fährst auf der Autobahn und manchmal hast du Situationen, wo du vor, neben und hinter dich guckst und feststellst, okay, vor mir zwei Autos, also eins vor mir und eins davor und auf der Nachbarspur auch eins und eins davor, alle vier Elektroautos. Neben mir im toten Winkel fährt eins und wenn ich in den Rückspiegel gucke, sehe ich auch zwei. Und das ist einfach so omnipräsent normal, dass da einfach fast alles Elektroautos sind. Klar, dazwischen die ganzen deutschen Touristen mit ihren Verbrennern und auch viele ältere Holländer. Autos von den Dänen noch, die fahren da natürlich auch rum und LKWs und so aber unter den PKWs, die neueren, ist es ein enorm hoher Prozentsatz. Das ist Wahnsinn. Und demzufolge natürlich auch die Ladeinfrastruktur, also kein Problem, irgendwo eine Ladesäule zu finden. Im kleinsten Kaff immer und überall ist eine, die man benutzen kann.
Ich habe jetzt auch im Moment das Gefühl, in Deutschland wird es einem sehr viele angezeigt. Also vielleicht auch jetzt bei uns hier in der Region. Ich fahre jetzt im Moment nur hier in der Region rum. Also schon viele, auch so hier mal zwei vor irgend so einem Geschäft und dann so ein öffentliches Gebäude. Da sind nochmal zwei davor gebaut worden und hier nochmal welche und so. Es scheint überall jetzt immer mehr zu werden. Also
definitiv.
Wenn sogar unsere Firma welche anbietet, das ist die Zukunft dann.
Sehr gut.
Ich will jetzt nicht über meine Firma lästern, aber doch.
Ja. Wenn ich noch lästern soll, dann über das Hotel auf der Rückfahrt. Das war der bisschen die Arschkarte, die ich gezogen hatte. Ich hatte in Hamburg ein Hotel gebucht, 4 Sterne mit Frühstück für 4 Personen in einem, ich glaube am Anfang nannte es sich Familienzimmer. Und ich hatte das gebucht für 189 Euro, sowas, Größenordnung. Aber da war Frühstück schon drin und für 4 Leute, ich fand das okay, ja.
Ist gut,
Und ich wollte vermeiden, und deshalb war die Auswahl nicht so groß. Ich wollte vermeiden, dass wir mit den Kids, die Kids zusammen in ein Kinderzimmer, in ein Zimmer sperren, in ein Doppelzimmer und dann die beiden Erwachsenen in ein anderes, was man sicherlich machen wird, wenn die Kinder mal ein bisschen größer sind. Weiß nicht, Christoph, ob eure schon so weit sind, dass ihr das so macht. Bei uns ist es noch nicht so. Die wollen zum Einschlafen gerne auch irgendwie wenn wir 2 Doppelzimmer haben, dann teilen wir 2 Erwachsene, also je ein Erwachsener und je ein Kind in je ein Zimmer. Und das wäre jetzt mit dem Hund halt blöd gewesen, weil wenn dann irgendwie einer nachts irgendwann, weil wir wussten noch nicht so, der Hund ist noch nicht so perfekt stubenrein. Wir sind jetzt so, glaube ich, an der Kante, wo die Unfälle so selten geworden sind, dass sie dann auch auffallen. Aber sie passieren halt noch. Und wir wollten halt nicht, dass er jetzt in dem Hotel auf so einen Hotelteppich pisst. und wir dann da irgendwie Stress haben. Insofern war klar, wir würden in dem Hotelzimmer ein bisschen exzessiver mit dem Hund rausgehen, um wirklich zu verhindern, dass irgendwas Dummes passiert. Und das hat auch geklappt. Aber wir wollten ein Zimmer, wo alle vier Personen in einem Hotelzimmer sind, damit eben, wenn einer mit dem Hund rausgeht, noch ein Erwachsener da ist, damit die Kinder da nicht unbetreut sind, weil wenn die nachts aufwachen und dann ist da, sind die alleine in dem Hotelzimmer oder so, speziell mein Sohn, der würde da, glaube ich, ausflippen oder halt sich zu Tode fürchten oder was auch immer. Wenn ich dann 20 Minuten weg bin und der zufällig wach wird in dem Augenblick, wo die Tür hinten ins Schloss fällt, dann hat er 20 Minuten da den Horror seines Lebens. Das wollte ich vermeiden. Insofern war irgendwie, wir machen auf jeden Fall Familienzimmer. Da hatte ich das gebucht für die Rückfahrt, 187 Euro, dann haben wir eine Woche verlängert. Zum Glück hatte ich, ohne dass wir das geplant hatten, offensichtlich pur aus Zufall was gebucht, was ich bis einen Tag vorher stornieren konnte. Also konnte ich das kostenfrei stornieren, dieses Zimmer. Und dann habe ich gesucht, okay, eine Woche später, ich brauche wieder ein Hotelzimmer für Hamburg. Die Einschränkungen sind, ich will möglichst easy da parken können. Wenn es eine Ladesäule hätte, wäre cool, geht aber im Zweifel auch ohne. Ich will ein Zimmer, wo wir alle zu viert reinpassen. Also keine zwei Doppelzimmer, das schmeißt die allermeisten Hotels raus. Und ich will nicht in der absoluten Innenstadt sein, wo, wenn ich mit dem Hund rausgehe, nur Beton in alle Richtungen ist, sondern der Hund soll wenigstens irgendwo, vielleicht wenn ein Park auf der anderen Straßenseite ist oder es irgendwie einen dicken Grünstreifen an der Straße gibt oder irgendwie, ich habe dann mit Google Maps, Google Street View so ein bisschen geguckt, was sehe ich denn, wenn ich unmittelbar aus dem Hotel vorne aus der Tür raustrete. Ist da nur Beton und nur Einkaufsstraße, nur Gucci Boutique oder irgendwas, oder bin ich da irgendwo, wo auch mal in der Natur, wo wenigstens mal ein Straßenbaum ist, wo der Hund dran pissen kann. Und das hat auch tatsächlich ein, zwei Hotels rausgekegelt, diese Anforderung. Gelandet bin ich am Schluss wieder bei demselben Hotel am Flughafen in Hamburg, also relativ weit außerhalb. Und diesmal hat es dann nur noch eine sogenannte Junior Suite gegeben. Das war das einzige Zimmer, was sie noch hatten, wo vier Leute reinpassen. Und dann kostete es plötzlich 287 Euro. Also einfach mal einen glatten Hunderter mehr. Das Zimmer war auch tatsächlich sehr schön. Allerdings dieses Hotel, also verstehen auch alle ihr Handwerk nicht. Das ist irgendwie schlimm. Also du kommst in Restaurant rein, setzt dich an den Tisch. Freundlicherweise haben sie gesagt, der Hund darf da mit rein. Das geht okay. Wir haben gefragt und die sagten, ja, wenn sie sich hier vorne hinsetzen, dann ist es okay. Dann sind sie A, nah am Ausgang und B, sind die anderen Gäste sind da weiter hinten. Das passt dann. Da haben sie dann keinen Schmerz mit. Gut. Das Erste, was ich mitkriege, ist, der Kellner geht an den Nachbartisch und serviert dem Mann am Nachbartisch einen Cognac und gibt ihm dazu so ein Schottglas. Und dann sagt der Mann, er hatte sich eher so ein bauchiges Glas vorgestellt. Also ein Cognac-Schwenker, ja. Aber er sagte, er hätte ein bauchiges Glas. Und daraufhin sagt der Typ, der den Cognac bringt, der übrigens Hennessy auf dem Tablett die Flasche mit hatte, weil er das am Tisch einschenken wollte, und sagt dann zu ihm, ach so, dann auf Eis. Und du denkst dir so, du hast gar nichts verstanden von dem. Warum hat man einen Cognac-Schwenker? Nicht, damit man das Getränk kühlt. Okay. Sagte ich schon mal, also die sind ja gut informiert hier. Und dann, weiß nicht, dann haben sie den Salat von meiner Frau vergessen. Und im dritten Stock, wo wir nächtigten, die Klimaanlage hat eigentlich faktisch den Dienst verweigert. Draußen waren es zwar irgendwie nur 25 Grad an dem Tag, aber der Raum hatte 23 und du bekamst ihn nicht unter 23. Wir haben die Klimaanlage auf 16 gestellt und auf maximale Belüftung und wir hatten am nächsten Morgen immer noch 23 Grad. Das hat einfach nichts gemacht, diese Klimaanlage. Ich weiß nicht, was passiert, wenn da 38 draußen sind, dann schmilzt du da oben in dem Ding. Und wenn du den Knopf von dem Fahrstuhl gedrückt hast, um runterfahren zu wollen, dann hat dieser Knopf nicht reagiert. Du musstest den irgendwie 20 Mal drücken und mit ein bisschen Glück hat das dann irgendwann kapiert, aber ich musste auch zweimal Treppe laufen, weil ich einfach nicht hingekriegt habe, diesen Knopf so zu drücken, dass der merkt, dass ich Fahrstuhl fahren will und dann kommt der Fahrstuhl halt nicht und dann fährst du halt nicht. 11, genau. Und dann dachte ich mir, okay, zu allem Überfluss, das Ding hat eine Skybar irgendwie im 9. Stock. Laufe ich mal da hoch. Nee, das war in einem anderen Gebäudeteil. Es war so aus zwei Gebäuden bestand das Ding. Darüber, dann fahre ich mit dem Fahrstuhl da hoch und jetzt lasse ich mir mal schön Negroni machen. Dann habe ich die Kinder noch irgendwie mit ins Bett und habe dann zu meiner Frau gesagt, so, ich gehe da jetzt mal hoch, ich knall mir mal Negroni rein, weil ich habe jetzt einfach mal Bock drauf. Und diese Bar, die Fotos, die ich gesehen habe, sah so schön aus, wie man da so über den Flughafen und so gucken konnte. Da fahre ich da hoch. Wegen privater Veranstaltung, leider geschlossene Gesellschaft. Denkst du dir auch so, da ist 287 Euro für so ein scheiß Hotelzimmer und nicht, du kannst nicht mal die Kack-Hotelbar benutzen, weil da irgend so ein Typ in einem hässlichen grünen Anzug irgendwas veranstaltet, der ihm nicht stand, aber egal. Da hatte ich dann den Hass einfach auf diesen ganzen Laden. Und ja, nichts funktioniert, der verdammte Fahrstuhl funktioniert nicht. Beim Frühstück gibt's noch Filterkaffee aus der Thermokanne. Und alles irgendwie, weiß ich nicht. Das war dann irgendwie leider bisschen wahrscheinlich jetzt auch an Kleinigkeiten aufgehängt, bin ich gerne bereit zuzugeben. Aber das war einfach nicht die 287 Euro Experience, die man so sich erhofft hatte irgendwie, wo du dann einer Eis in den Cognac-Becher machen will.
Okay.
Ja. Ja, waren alles Kleinigkeiten. Wir haben okay geschlafen bei 23 Grad, leider nicht so besonders thermisch entspannt. Der Hund wusste auch überhaupt nicht, wohin mit sich. Und dann habe ich beschlossen, ich gehe den Hund jetzt einfach duschen. Und dann habe ich den Hund in die Dusche gestellt und habe ihm Wasser, kaltes Wasser über den Rücken geföhnt in rauen Mengen. Und dann ist der Hund so ein kleines Stück aus der Dusche rausgegangen, die so, kennt ihr diese ebenerdigen Duschen, die sie jetzt in Hotels immer machen, die keinerlei Stufe oder irgendwas haben zum Rest des Bads, sondern einfach so darauf vertrauen, dass das Wasser irgendwie weiß, dass es Richtung Abfluss laufen soll. Und der Fliesenleger das aber nicht wusste, dass er das so machen muss. Und das heißt, wenn du das Wasser so ein bisschen an die falsche Stelle kleckerst, also so der eine Meter da, wo du stehst beim Duschen, der ist okay, der hat ein Gefälle zum Ablauf hin, aber der Rest des Bads, der hat dann das Memo nicht gekriegt. Das heißt, wenn der Hund dann so, und wir haben einen sehr langfälligen Hund, wenn der Hund dann so
schüttelt,
einen Meter da rausläuft und das Wasser so von ihm runtertropft, dann läuft das einfach so Richtung des Teppichs von dem Rest des Zimmers.
Oh Gott.
Und dann grauenhaft. Dieses komische Handtuch, was man da immer hat für den Boden, halt dann auch so schnell dazwischen geworfen, damit es noch so ein bisschen die Sache aufhält, und hab nach meiner Frau gerufen und hab gemeint, kannst mal kommen, hier das Wasser ist in die falsche Richtung unterwegs. Ja, dann habe ich den Hund ein bisschen abgerubbelt und dann ging es dem besser. Zumindest die erste Hälfte der Nacht, bis das getrocknet war. Aber ja, das ist irgendwie keine 280 oder 290 Euro Experience, wenn da einfach, weiß nicht, 5, 6, 7 Grad mehr in der Bude sind, als ich das haben wollen würde. Also als ich da eingestellt habe an dem Ding. Es waren jetzt nur 23 laut der Anzeige dort. Keine Ahnung, ob das präzise war oder nicht, aber es fühlte sich einfach so, dass du, ich schwitze und ich will's, und die Fenster gehen nicht auf. Du weißt, dann draußen ist es jetzt kühler. Wenn ich mit dem Hund Gassi gehe, weiß ich, draußen ist angenehmer. Kann ich mein Bett draußen bitte hinstellen? Aber du kriegst das scheiß Fenster nicht auf. Einfach ärgerlich. Ja, aber ansonsten war das ein schöner Urlaub.
Ich habe auch Hotelgeschichten beizutragen. Allerdings nicht für 285 Euro.
Du warst in so einem
coolen Ding, gell? Ja, ich war in zweieinhalb sehr coolen Dingen, muss ich sagen. Ich war geschäftlich um Nürnberg unterwegs, und also in der ersten Nacht, und da habe ich in Fürth in einer Glaspyramide geschlafen.
Das sah geil aus, auf Be Real.
Das war wirklich absurd. Das war, sah von außen aus wie das Ding da am Louvre.
Geil.
Also eine sehr große Glaspyramide, und in die Zimmer waren ja auch so, ja, wie das halt sein sollte, halt mit. Eine Wand war halt komplett schräge Glaswand.
Cool.
Mit wunderbarer Aussicht über den Fluss.
Eine Möglichkeit zu verdunkeln, oder?
Ja, ich verdunkel ja nicht total, also so ein Rollo.
Nee, ich meine, wenn du dich jetzt in dem Zimmer bewegst, das ist ja dann bodentief, ne? Also du hast ja die komplette Wand, ist, was heißt, wenn du dann nackig da vor deinem Bett rumläufst, kann man da also irgendwie blickdicht machen oder nicht?
Das, ja, konnte man so ein Rollo runterfahren lassen. Okay. Aber da war auch nichts. Also da war, wenn ich mich ganz vorgestellt hätte, dann hätte man mich von unten sehen können. Aber sobald ich so 2 Meter im Zimmer drin stand, war da ziemlich weite Aussicht über Grünfläche und einen Fluss, und also das war weit. Ich glaube, das nächste war irgendein Radweg am Fluss, und das war so weit, dass die wahrscheinlich nichts erkannt hätten.
Okay. Ja, die Frage war, bei dem, wo wir waren, war auch so bodentiefe Fenster. Und wenn du dich da direkt rangestellt hast, weil ich unten Gassi gegangen bin mit dem Hund und ein bisschen hochgeguckt habe, und da konnte ich halt so in verschiedenen Räumen so die Leute rumlaufen sehen und dachte so, die alle wissen, dass ich sie sehen kann.
Das hatten wir mal auf einer Exkursion irgendwo an der Nordsee, ich glaube in Wilhelmshaven oder so. Und da sind wir auch spazieren gegangen abends noch oder herumgezogen, wir Studenten, und sind an dem Hotel vorbeigekommen, wo der eine Professor drin war. Und der war tatsächlich in seinem Zimmer nackt. Man konnte ihn sehen. Nun gut. Es hat uns nicht nachhaltig verstört. Ja, da war ich in dieser Pyramide, die nur, ich glaube, das hat mit Frühstück 120 Euro gekostet oder so. Also es war wirklich sehr erschwinglich und sehr gut. Also war wirklich, hat Spaß gemacht und Frühstück war auch okay. Und dann war ich am zweiten Tag in irgendeinem Kaff Richtung Teuchtling irgendwo, in einem alten, so mittelalterlichen Fachwerkhaus. War auch sehr schön, aber jetzt nicht so aussehenerregend. Und in der dritten Nacht war ich in Rothenburg, also Rothenburg ob der Tauber, und habe mich da auch im Endeffekt einfach bei Booking irgendwo durchgeklickt und dann geguckt, was erschwinglich ist. Ist ja in Rothenburg nicht alles erschwinglich, aber manches eben dann doch. Und habe auch so für um die 100 Euro, ich glaube, das war das, was 120 gekostet hat. Die Pyramide hat, glaube ich, sogar unter 100 gekostet. Ja, die paar 90 kostet. Und habe dann was ausgewählt, wo mir der Frühstücksraum in den Bildern gut gefallen hat. Der war auch atemberaubend schön, muss man wirklich sagen. Und habe da aber nicht groß recherchiert und bin dann in einem Hotel gelandet. Das hieß, ich glaube, Goldener Hirsch, wenn mich nicht alles täuscht. Mitten in Rothenburg, also wirklich super zentral. Und das war irgendwie, die waren irgendwie so spezialisiert auf so adelige Gäste und irgendwie wichtige Gäste. Und zwar schon seit Jahrhunderten. Und da war halt also es war erstens mal so leicht morbider Charme mit so einem Aufzug, wo man auch dachte so, okay, hoffentlich komme ich hier lebend wieder raus und so. Also es war sehr, sehr cool. Und überall so Geweihe an der Wand und also es war wirklich lustig. Und dann steige ich halt aus dem Aufzug und suche halt mein Zimmer und komme halt an anderen Zimmern vorbei. Und das erste Zimmer, wo ich dran vorbeikam, stand halt direkt ein Schild an der Tür. Hier nächtigte am so und so vielten 1900 so und so Konrad Adenauer. Ich so, okay, krass, hier war Adenauer geschlafen, das ist ja mal cool. Und dann gehe ich irgendwie eins weiter und direkt daneben, hier nächtigte in dem und dem Jahr François Mitterrand. Und ich gesagt, aha, okay, langsam ergibt sich ein Bild. Und es war halt an jeder Tür, ja, an jeder Tür stand halt, wer irgendwann, und es war halt so 1680, König Maximilian von Bayern, was der Teufel was, ja. Das war völlig absurd, weil wirklich in jedem Zimmer hatten die irgendwann mal irgendeinen Adligen untergebracht. Und so schlief ich dann auch in einem Zimmer von einem hessischen Prinzen, glaube ich, der für, ich glaube, 2 Monate mal finnischer König war. Cool. Irgendwie 1918, glaube ich. Also so irgendwie zum Ende des Krieges. Und es war eine ziemlich kleine Kammer, also es war wirklich so, es war wirklich eine Kammer, aber mit einem schönen Bad und einer Badewanne. Ich habe dann da gebadet und habe mir dann vorgestellt, wie dann der König auch da gebadet hat, der damals wahrscheinlich nicht König war zu der Zeit, aber das war nice. Und der Frühstücksraum war wirklich atemberaubend, also sehr, sehr royal mit einer wunderbaren Aussicht übers Tal und Richtung Schlossgarten. Und ja, alles so gebrandet, ja, also mit Porzellan, wo eben das Wappen und der Name des Hotels drauf geprägt war und auch auf dem Besteck und so. Also war alles sehr edel. Man hatte so das Gefühl so, wow, das ist richtig edel hier, aber es hat auch nur 120 Euro gekostet. Also es war, ja, war ein ziemlich guter Deal. Hat Spaß gemacht, aber war schon auch irgendwie schräg, muss man schon auch sagen.
Ja, sehr cool.
Ja. Durchaus empfehlenswert. Wenn ihr mal nach Rothenburg kommt, könnt ihr machen. Hotel Hirsch ist lustig. Ich schicke euch mal das Video. Ich habe ein Video gemacht, wie ich Aufzug fahre und dann oben auf dem Aufzug steige.
Schick uns das lieber nach der Sendung, sonst gucken wir jetzt gleich wieder Video, anstatt hier zuzuhören.
Schicke ich auf jeden Fall nach der Sendung, weil mein Handy nämlich leer ist. Es hat gar keinen Strom mehr. Also, mach ich später.
Ja. Sehr gut.
So, wir haben in der letzten Sendung schon angekündigt, dass wir einen Audiokommentar erhalten haben und haben ihn dann einfach mal nicht abgespielt, weil ich ihn nicht vorbereitet habe, aber diese Woche. Wir springen nochmal in Gedanken zurück zu Hail Mary und wir hatten uns ja ein bisschen gefragt, wie man so mit Sprachen kommuniziert, wenn die so ganz anders sind als das, was man selber als Sprache kennt. Und da hat natürlich der liebe Jan uns eine Nachricht geschickt.
Hier kommt natürlich die angeforderte linguistische Rezension zu Project Hail Mary. Ich habe den Film natürlich auch gesehen. Bin immer interessiert, wenn irgendwo eine Sprache entziffert oder gelernt wird. In einem fiktionalen Werk auf jeden Fall gut. Ich bin nicht ganz sicher. Also ich bin gleichermaßen entzückt und enttäuscht. Lass es mich erklären. Wir haben ein bisschen dieses Star Trek-Problem, ja, wo ja sogar In-Universe irgendwann behandelt wurde. Warum, wenn man eine Alien-Spezies trifft, dass sie eigentlich genau aussehen, die Menschen nur ein bisschen andere Farbe haben. Also alle haben irgendwie zwei Arme, zwei Beine und so weiter. Das ist bei Sprachen ja immer genauso. Dann trifft man irgendwie eine total krasse Aliensprache, aber irgendwie ist es Englisch. Irgendwie ist es Englisch in einem Trenchcoat. Und einerseits bin ich dann mal sehr enttäuscht, weil okay, das sind irgendwie Außerirdische, die eine ganz andere Kultur und auch in diesem Fall einen ganz anderen Körper zum Beispiel haben als wir. Also wir sprechen halt auch irgendwie eine Sprache, die genauso Nominative hat und Verb-Subjekt-Objektstellung wie im Englischen und irgendwie die auch Nomen kennt und die auch Tempora kennt und irgendwie Prinzipien, die wir so, ja, in menschlicher Sprache auch haben, besonders gerne Englisch, weil das oft aus dem amerikanischen Raum kommt. Aber andererseits finde ich den Gedanken auch gerade schön, so als Sci-Fi-Fantasy-Gedanken zu sagen, okay, das ist eine Art von Evolution, von einer Art von Entwicklung, die irgendwie Sprachen, die es überall im Universum gibt, immer nehmen. Es gibt so eine Art, ich will jetzt nicht sagen Universalsprache, das Wort ist ja negativ behaftet, auch zu Recht. Aber ich finde die Idee schön, dass es irgendwie ein evolutionäres Ziel gibt, so wie ja Kreaturen im Wasser entwickeln total oft einen Fischkörperbau. Und so, ja, vielleicht Sprachen über dem Universum entwickeln einen ähnlichen Bau oder haben ähnliche Bausteine. Okay, ich sehe selbst, die Sprache, die da gesprochen wird, ist, auch wenn sie physikalisch irgendwie anders funktioniert, dann doch gerade so einer Sprache wie Englisch irgendwie ein bisschen zu ähnlich. Da hätte ich mir mehr gewünscht, weil das so der Zwiespalt, in dem ich mich befinde. Wie die Sprache in der Geschichte gelernt wird, finde ich eigentlich sehr cool. Im Film hatten sie wenig Zeit dafür, es geht alles sehr schnell. Aber zum Beispiel in dem Buch und auch in dem Hörbuch dazu, das ja sehr schön ist, gefällt mir sehr, sehr gut, wie eben am Anfang so ganz rudimentär kommuniziert wird. Es geht mit Zeigegesten und so weiter. Dann hat man so manchmal so die ersten grammatischen Phänomene und kann gewisse Sachen sagen und dann kann man darauf aufbauen. Das finde ich sehr realistisch und das finde ich also vor allem deshalb realistisch, weil ich das in meinem Alltag sehe. Also ich mache das mit Menschen, die menschliche Sprachen lernen. Also in den Integrationskursen, die ich gebe, habe ich am Anfang mit den Leuten keine gemeinsame Sprache. Und ich bin sogar angehalten, das zu tun. Ich darf nicht auf Englisch reagieren, wenn ich jemanden auf Englisch anspreche und so weiter. Und das funktioniert ja. Am Anfang zeigt man auf Sachen Tisch, Stuhl und dann hat man auf einmal blau, rot, hat ist, ich bin, du bist. Und das funktioniert irgendwie. Und dann baut man darauf auf und nach wenigen Wochen rede ich mit den Leuten darüber. Neulich hat jemand gesagt, er bevorzugt das Frühwerk von Wolfgang Petersen, weil es näher an den Figuren ist. Also es geht sehr, sehr schnell, dass man auch über komplexe Themen und Sachverhalte sich austauschen kann. Noch dazu hat er ja jede Art von Software und Sprachsynthese irgendwie am Start. Das funktioniert, also das Sprachenlernen fand ich sehr realistisch, auch wenn es im Film sehr schnell vonstatten geht. Auf jeden Fall große Empfehlung für das Buch. Das ist auch wieder so eins der wenigen Bücher, die ich wirklich quasi am Stück durchgelesen habe. Das ging sehr, sehr gut. Oder an wenigen Tagen. Und das Hörbuch habe ich auch nochmal gehört. Das ist auch sehr schön. Und vor allem ist da diese exotische Aliensprache ganz, ganz süß vertont. Das ist ganz cool. Also da ist das auf jeden Fall ein bisschen besser gemacht. Ansonsten, das ist, weiß nicht. Der Sprachaspekt ist jetzt kein Aspekt, dem ich den Film irgendwie ankreiden würde oder von dem ich enttäuscht bin. Das ist vielleicht so die kleine linguistische Rezension mit so den Ecken und Kanten, die das Thema gerne mitbringt.
Okay, vielen Dank. Haben wir schon wieder was gelernt.
Sehr ausführlich, vielen Dank.
Ja, nee.
Ja. Ja. Also ich muss Project Hail Mary, glaube ich, echt noch gucken. Das klang doch alles sehr interessant und ist ja auch... Hat ja weite Kreise gezogen, das Ding.
Vielleicht hätte ich doch erst Buch oder Hörbuch konsumieren sollen und dann den Film. Weil, also ich habe wenig Trieb, eins von den beiden jetzt noch nach dem Film. Das ist, was schon erstaunlich ist, weil ich normalerweise mit dem Autor gut kann, aber hat mich nicht gepackt, der Film. Schade.
Okay.
Naja.
Manchmal ist das so.
Ja. Aber ich bin halt auch Arachnophob, das kann schon auch daran liegen. Ne? Ja, es ist schon. Ich habe halt eine dauernde Abscheu, wenn ich das sehe. Ja? So, ich
kann echt? Also du hast im Sandler-Film kamst du gut klar. Ne?
Besser nee, als gut klar. Ja, ich weiß es nicht. Ja, aber trotz auch da habe ich schon auch eine dauernde Abscheu, wenn ich den sehe. Also Also ich, das ist jetzt nicht so, dass ich dann dauernd Angst habe oder so, das nicht, aber es, ich bin schon angewidert. Also, und das war hier schon auch so.
Okay.
Macht es natürlich nicht besser. Deswegen ist es vielleicht dann doch besser, wenn man erst ein Hörbuch hört oder ein Buch liest.
Ja, vermutlich. Aber kannst du einem dann natürlich auch wieder verderben, wenn man sich schöne Gedanken und schöne Welten aufgebaut hat und dann sieht es doch ganz anders und falsch aus. Also das falsch in Anführungsstrichen. Ja. So, bevor wir jetzt zu den Dad-Jokes einbiegen, möchte ich euch noch ganz schnell erzählen. Ich habe in der vergangenen Woche ganz spontan und zwar sehr kurz auch fremdgepodcastet.
What?
Ach. Ja. Freunde des Hauses Christiane und Daniel haben einen neuen Podcast gelauncht, Episode Memory, wo sie Akte X von Anfang an durch besprechen und zwar immer in dem Moment oder kurz nachdem sie eine Folge geschaut haben. Und da hatten sie mich gefragt, ob ich ihnen für das Intro und Outro meine Stimme leihen würde. Deswegen, ich bin da nur als Umrandung sozusagen.
Aber du bist jetzt quasi in jeder Folge dabei oder nur in einer?
In der ersten war ich dabei.
Okay, weiteres bleibt abzuwarten.
Wir sehen mal, wie es da meine geht. Ja.
Sehr, sehr lustig.
Genau.
Okay, krass.
Episode Memory, wir werden das verlinken, nehme ich an.
Ja, ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich es gefunden habe. Ich habe danach gesucht und lande als erstes, wo auch sonst, auf der Seite von RTL Plus. Die haben aber den richtigen Podcast da drin. Man kann über RTL Plus Podcasts hören und abspielen und wenn man nach Episode Memory sucht, dann kommt man dort raus. Aber okay, also ich habe hier so eine Let's Cast FM Seite, die kann ich nochmal in unser Shownote Dokument reinkleben und dann
ich habe das jetzt mal abonniert hier, ich habe es gefunden bei den Overcast.
Sehr gut.
Das ist komplett abonniert in RTL Plus.
Direkt in RTL Plus. So, ich habe das mal, genau, dann können wir das nämlich auf unserer Seite auch noch verlinken.
Sehr schön.
Jetzt aber, Bob, endlich ist er zurück, der Meister des Dad-Jokes.
Okay, gut.
Dann hast du in Dänemark auch einige dänische Dad-Jokes dabei?
Nee, ich habe jetzt, mein Instagram ist jetzt voll von dänischem Content, aber da geht's meistens um Sprache oder darum, dass der Sommer regnerisch ist oder dass einem der Sand ins Essen weht.
Okay.
Aber ich habe trotzdem Dad-Jokes natürlich besorgt, neue, muss ja. Und da fangen wir doch mal an. Also, die erste Frage an euch. Was macht ein Organspender nach seinem Tod? Er mischt sich unter die Leute.
Das finde ich super.
Okay, welcher Arzt überfährt regelmäßig Rotwild und stapelt es hinterm Haus? Eckart von Hirschhaufen.
Oh Gott. Oh Gott, oh Gott.
Ja. Ist richtig schlecht. Ich hätte auch noch einen.
Ja?
Ich weiß nicht, oder vielleicht hast du den noch schon. Welche Berufsgruppe isst denn am meisten? Also Essen.
Oh, warte.
Ja, den hatten wir schon mal, aber ich weiß nicht
mehr. Ja, den hatten wir schon, aber ich komme nicht
drauf. Ist egal. Die Alten sind die Besten.
Maurer, sie verputzen ganze Häuser.
Ja, richtig. Oh Gott, ja. Oh Gott. Schlimm. Aber habe ich euch erzählt, dass ich aus meinem Töpferkurs rausgeflogen bin? Ich habe mich im Ton vergriffen.
Ja, das passiert schnell.
Das ist so blöd.
Das ist echt furchtbar.
Also Bob, mach uns noch einen guten.
Einmal zumachen.
Welche Meldung wird auf russischen Computern angezeigt, wenn die kein Netz mehr haben? Interniert.
Ah. Okay. Ich hatte es mir rassistischer erwartet, deswegen bin ich freudig überrascht.
Hast du fröhlich erregt gesagt?
Ich rufe ja auch immer gerne zu den Kommentaren auf. Und
warte. Ich weiß, du warst jetzt 3 Wochen nicht da, aber wir müssen erst noch festlegen, was wir nächste Woche schauen. Sonst wird das eine mühsame Sendung, wenn wir uns dann treffen und sagen, was habt ihr denn geschaut? Ach ja, ich hab das geguckt. Hatten wir auch.
Müssen wir das ja diese Woche nicht selbst rausfinden, was wir schauen?
Genau. Das ist für uns entschieden worden. Wir haben eine Gästin nächste Woche.
Mhm. Na dann verkünde mal.
Wir schauen Der Teufel trägt Prada 2. Denn der ist ab übermorgen oder ab mittlerweile morgen bei Disney. Und da werden wir den schauen. Wir sind gespannt. Wir haben ihn alle noch nicht gesehen. Gucken wir mal, wie das so wird.
Bei dem ersten habe ich, glaube ich, mal eine Filmanalyse zugemacht.
Der erste ist grandios.
Der war sehr, sehr gut. Und gerade wenn man sich, wir haben den mit irgendjemand zusammengeschaut, der oder die so eine Analyse drüber schreiben musste und irgendwie, dann hältst du halt öfter an und diskutierst drüber und sprichst nochmal und spulst nochmal zurück und guckst nochmal und ganz viele, ganz tolle Sachen haben die da gemacht, ja. Ich hoffe auf viel.
Ich befürchte, wir werden enttäuscht. Aber wir schauen mal. Ja, letzte Woche haben wir ja dazu aufgerufen, dass Kommentare geschrieben werden.
How did that work out?
Das scheint nicht zu funktionieren, wenn der Bob es nicht tut.
Da machen wir hier so ein Triathlon und erzählen davon und keiner schreibt uns. Aber in der Woche davor haben sie alle geraten.
Mir war das ganze Segment ja zu kurz mit dem Triathlon. Also da das.
Wieso, was hast du noch Fragen?
Fallt nichts, ist ja mit, dann können wir wieder länger reden darüber.
Okay, alles klar. Ja, dann mache ich das jetzt. Dann rufe ich jetzt auf zu schreiben und dann gucken wir mal, ob das besser funktioniert.
Das ist jetzt die Frage, zu was wir die Hörer ja, genau, aufrufen müssen. Ob sie den Bob unterstützen oder...
Welche die ganzen Hate-Kommentare über den misogynen Dad-Joke, die auf die setzt sich, der kommt.
Und altersshamend und alles, ja, genau, alles schlimm.
Schlimm, stimmt, ja, genau. Schreibt Kommentare. Oder nicht, schreibt keine Kommentare und straft mich Lügen, dass es an, oder straft hier die Theorie Lügen, dass das an mir liegt. Wir werden sehen, was passiert. Ja, also, sneakpot.de wäre der Ort, wo ihr dafür hingehen müsst. Das hier war dann die 934.
Ja.
34. Folge, auch wenn auf unserem Dokument 33 oben steht.
Ja, Rundungsfehler, was passiert?
Ja.
70 Wochen bis zum Stand-up vom Bob.
Vom Karaoke von mir.
Ich weiß nicht, wer mehr Angst haben muss.
Ja, nee, ich will nicht singen. Nee. The stakes are getting higher here.
Okay. Erst quatschen uns gegenseitig in den Triathlon rein, machen Wettbewerb draus. Jetzt machen wir das. Es geht doch nicht gut hier.
Das geht nicht gut. Jetzt spul das mal weiter. Folge 5000.
Oh Gott.
So alt werden wir gar nicht vermutlich, aber nehmen wir Folge 2000.
Lassen wir uns das gemeinsam das Sneakpot-Logo auf die Wade tätowieren oder sowas.
Da sind wir dann schon drüber über die Phase. nee, da wird dann irgendwas, ich hab jetzt nicht genug Fantasie, um mir was Fürchterliches auszudenken, aber...
Ja. Fällt uns noch was ein bis dahin.
Okay, genau. Auch dazu bitte gerne Kommentare, Vorschläge für gemeine. Das wird so wie diese bei Jan und Klaas. Nee, wie heißt er? Der heißt nicht Jan. Wer heißt er?
Joko.
Joko, mit J war es auch. Joko und Klaas, die sich immer so gegenseitig Gemeinheiten antun. In die Richtung driftet das dann ab.
Das machen wir nicht.
Ich weiß nicht, ob ich das möchte.
Nein.
Wir foltern uns ja hier schon mit Filmen gegenseitig, aber nächste Woche werden wir gefoltert. Schalten Sie wieder ein, wenn wir über The Devil Wears Prada 2 sprechen mit Gästin und bis dahin eine schöne Woche. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.